Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche mit einer neuen Schwester und zwar Pablo. Dein voller Name ist Don Pablo Mulemba. Man kennt dich vielleicht von Follow Me Porns, da sind wir Kollegen. Man kennt dich von Atlas, auch bei Funk. Man kennt dich von deinem Podcast Springerstiefel, der jetzt gerade krass in den Podcast-Trends war. Und du machst auch den Podcast FOMO noch als einer der Hosts.
Yes.
Das du machst viel. Yeah. Ich finde das so lustig, weil ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben, war, glaube ich, bei dem Dreh bei Follow Me Reports, wo ich einen angehenden Profi-Handballer begleitet habe, der jetzt, glaube ich, sogar es in die Nationalmannschaft geschafft hat, glaube ich. Ne? Der war damals so in seinem Internat und hat quasi sein ganzes Leben dem Handball geopfert an dieser Elite-Schule in Berlin und hat es dann tatsächlich geschafft. Das fand ich echt
der
cool.
Der hat es geschafft, der hat es wirklich geschafft. Der wurde auch vor kurzem Junioren-Weltmeister, spielt jetzt bei den Profis bei den Füchsen Berlin.
Ja.
Eigentlich könnten wir da mal ein Follow-up machen.
Voll, ne? Also, weil ich glaube, du hattest damals die Introduction zu dem gemacht und du warst damals, glaube ich, Praktikant bei Follow Me, ne?
Genau. Ich hatte das Thema vorgeschlagen, weil das quasi mein alter Handballverein ist und ich dort selber auch gespielt habe und auch dort auf dieser Sportschule war. Und da war ich so, das ist doch das perfekte Thema.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. So 2, 3, 4 vielleicht?
Das ist jetzt 3 Jahre.
Ja, und danach hast du voll die krasse Karriere dann auch gestartet, jetzt als Journalist und bist jetzt überall. Finde ich voll cool.
Ja, also es passiert dann auch mal schneller, als man denkt. So, weil dann so, als erstmal habe ich so Follow Me gemacht und dann hieß so, hey, hättest du Lust, auch den FOMO-Podcast zu hosten? Und ich war so, ja, alright, here we go. Und dann hieß es, paar Monate später, ja, wir haben ein neues Format, Atlas, hättest du das? Ich war so, alright, here we go. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und
einmal drin ist im System.
Genau.
Ja, voll cool. Ja, und bei FOMO, das ist quasi Lästerschwestern. Also es ist auch so ihr macht den dreimal in der Woche, aber quasi so ein aktueller Podcast, der so ein bisschen die News zusammenfasst, die man so nicht mitbekommt vielleicht. So auch viel über Stars und Sternchen, Sachen aus dem Internet, also so ein bisschen Überschnitt thematisch.
Also früher gab es uns tatsächlich Montag bis Samstags. Da krass, war der Podcast auch noch ein Spotify Original. Dann hatten wir 6 Monate Pause.
Weil Spotify überall die Gelder gestrichen hat von jedem Ding.
Ja, Spotify hat dann halt also viele Originals einfach eingestampft. Ja, ich glaube auch, es war klar oder offensichtlich dann einfach aus wirtschaftlichen
Die haben jetzt auch gerade wieder sehr, sehr viele Leute entlassen bei Spotify und so, ja.
Und ja, dann haben wir gesagt, ey, der Podcast war aber trotzdem so ziemlich, ziemlich beliebt, weil das war so unser, ich sag mal, USP. FOMO sollte der Podcast sein, den Leute hören, wenn sie keine Lust haben, den ganzen Tag am Handy oder im Internet rumzuhängen.
Was ja tatsächlich das Konzept von diesem Podcast ist, ne? Also das ist quasi das letzte Konzept. Wir fassen hier zusammen, was in der letzten Woche im Internet passiert ist, damit ihr es nicht tun müsst, damit ihr euch nicht die YouTube-Videos reinziehen müsst, damit ihr nicht die TikToks gucken müsst, damit ihr nicht auf Twitter rumhängen müsst und euch den ganzen Hass reinziehen müsst. Das machen wir für euch, beziehungsweise Praktikantinnen bei uns, die dann danach immer einen Burnout haben.
Richtige Märtyrer. So.
Ja, genau. Das sind die Lästerschwestern jeden Samstag. Cool, dass du da bist.
Kurz noch das Disclaimer. Ja. Disclaimer, nicht Disclaimer. Disclaimer. Aber weil du ja gefragt hattest, mein richtiger Name ist Don Pablo. Diesen Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Ich wurde schon mehrfach von irgendwelchen Leuten auf angesprochen, war so, und die dann so, ah, Don Pablo, okay, da hast du ja aber was Feines ausgedacht. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen? Und ich dann so, ich bin gar nicht drauf gekommen, ich bin einfach geboren und hieß dann so und lebe jetzt seit 28 Jahren mit diesem Namen so. Das heißt, dahinter steckt kein neues Deutschrap-Projekt oder weiß ich was.
Ich finde es auch, jetzt finde es ein sehr cooler Name, ehrlich gesagt.
Danke.
Tatsächlich habe ich das aber auch umgekehrt, also nicht ganz so dramatisch wie du, weil der Name ist ja wirklich so. Aber bei mir ist es manchmal so, dass Leute mir nicht glauben, dass ich Robin Blase heiße, weil sie denken, ich hätte halt Rob Bubble als Künstlername mir ausgedacht. Und würde jetzt, um zu verschleiern, wie ich wirklich heiße, immer sozusagen die eingedeutschte Variante nehmen. Es ist aber ja umgekehrt. Also ich hieß erst Robin Blase und habe dann, weil ich halt 14 war, das cool auf Englisch gemacht und mich Rob Bubble genannt. So.
Ja.
Ja, cool. Wir haben eine Menge Themen für euch diese Woche. Unter anderem Rezo versus Steuerung F. Schon wieder Krieg mit Steuerung F und schon wieder Krieg von Rezo und im Funkformat.
Team Rezo.
mal gucken, werden wir gleich sehen. Mir ist übrigens aufgefallen, hier sitzen gerade 2 Leute, die beide für Funk arbeiten und ich habe aber einen Rezo-Pulli an. Ich habe hab einen Spark-Hoodie an, weil den Rezo mir geschickt hat. Also, reden wir gleich drüber. Adi Totoro hat sich getrennt. Da gab es ein Trennungsvideo und ich glaube, wir können hier auch ankündigen, es ist das coolste Trennungsvideo, was es je gab. Unge ist wieder da. Eine Mutter hat ihre Tochter aus der Schule rausgenommen, damit sie jetzt TikTokerin werden kann. Der GTA 6 Trailer hat alle Rekorde gebrochen und der Streamer Amar bricht deutsches Arbeitsschutzgesetz. Das sind die Themen der heutigen Folge. Fangen wir erstmal an mit Rezo. Hast du diese More Nutrition-Sache so ein bisschen mitbekommen, was da vorher passiert ist?
Gar nicht.
Gar nicht. Das ist auch, man musste mehr Lästerschwestern hören. Aber was bei More Nutrition passiert ist, ist, das ist quasi so eine Supplement-Marke. Also die machen so Nahrungsergänzungsmittel und aber auch so Abnehmprodukte, kann man es, glaube ich, nennen. Also so einfach leckere Geschmäcker, die man sich in Sachen reinmixen kann, damit man halt zum Beispiel so kalorienarmer isst und es halt trotzdem geil schmeckt so ein bisschen. Also mit viel Zuckerersatzprodukten und so.
Also was wie Foodspring so ein bisschen, oder? Oder
ich weiß gar nicht, was Foodspring ist, keine Ahnung, aber es ist so halt so
Supplements.
Supplements. Ja, okay. Ernährungsergänzung, also Rezo hat zum Beispiel immer Werbung gemacht für Chunky Flavor. Das ist irgendwie so ein Pulver, das packst du dir zum Beispiel in einfach einen plain Joghurt.
Mhm.
Und dann schmeckt der halt geil.
Ah ja, okay.
So, und dann musst du nicht den voll Zucker gemachten Joghurt essen, sondern du hast halt irgendwie dieses Chunky Flavor da reingeballert. Das ist More Nutrition. More Nutrition als Unternehmen ist aber aus zwei Gründen viel in der Kritik gewesen. Die erste Kritik ist natürlich so ein bisschen auch am Produkt. Die war aber eigentlich immer ein bisschen leise, haben wir zumindest so wahrgenommen. Die ganz laute Kritik war dann, weil der Geschäftsführer einfach crazy Sachen gemacht hat und crazy Sachen gesagt hat. Und ja, da gab es einfach unglaublich viel Drama, auch weil andere CEOs von Supplement-Firmen auch irgendwie alle so krasse Influencer sind, so Julian Zietlow und Flying Uwe, die haben auch so Konkurrenzfirmen dazu und haben dann Beef gestartet und der hat gebeeft und dann gab es irgendwie mutmaßlich Drohungen gegen Menschen, die sich gegen Monotrition ausgesprochen haben und so. Und Rezo war halt so das Aushängeschild der Firma so ein bisschen, also zumindest außerhalb dieses Sport-Fitness-Bereichs. Und deswegen wurde der auch oft in die Kritik mit reingezogen, weil die Leute meinen so, ey, wie kannst du ein Unternehmen supporten, was so ein CEO hat? Und war tatsächlich auch schon mal Thema bei einem anderen Beef, den Rezo hatte mit Funk. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber offen unehrlich hat man ein Video gemacht, wo sie die Sachen getestet haben, für die Rezo und Julian Bam so Werbung machen, weil die eben in ihrem Podcast Hobbylos einen Aufruf dazu gestartet hatten. Und dann hat offen unehrlich so diese Sachen kritisiert teilweise. Und dann hat Rezo auch dazu ein Video gemacht und hat gesagt, er findet das alles blöd, was sie gesagt haben. Also es war weitaus umfangreicher. Es bricht es jetzt sehr niedrigschwellig runter. Okay. Aber Rezo hat das kritisiert. Und ein Teil dieser Kritik war damals auch, dass offen unehrlich damals auch schon irgendwie Fragen gestellt hat zu More Nutrition und da auch irgendwie ein Interview geführt hat. Und dann haben die irgendwie das Interview aufgezeichnet. Also Rezo und der CEO oder sowas. Also da gab es damals schon ein bisschen länger her, deswegen. Ne, aber dieses More Nutrition-Thema zieht sich irgendwie schon länger durch und zieht sich auch schon länger durch in dem Beef, in Anführungszeichen, den Rezo irgendwie mit Funk hat. Und jetzt gab es halt eine große Recherche vom ZDF-Magazin, also von Jan Böhmermann zu More Nutrition in einer Kooperation mit Steuerung F. Und Jan Böhmermann hat Rezo bis auf so einen Seitenhieb sozusagen auch komplett rausgelassen aus diesem Video. Da ging es mehr um das Unternehmen. Und Steuerung F hat sich dann mehr so diesen Social-Media-Vorwürfen gewidmet. Also was so im Internet, diese Drohungen zum Beispiel, diese mutmaßlichen und eben, dass Rezo halt da Werbung für macht. Und das war das Drama. Und jetzt hat Rezo ein Video gemacht, 38 Minuten lang oder sowas, wo er Steuerung F kritisiert für ihre Arbeit in der Recherche oder auch in dem Kontakt zu ihm, zu diesem Video, was sie da rausgehauen haben. Und er fährt das erstmal auf und da geht es erstmal um die Kommunikation, die er mit denen hatte. Also das ZDF-Magazin hat wohl sehr früh bei ihm schon angefragt, hat auch länger Kontakt mit ihm und hat irgendwie so mit ihm halt ein paar Hintergrundgespräche geführt, während Steuerung F ihn, also das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, 2 Tage vor Veröffentlichung des Videos per E-Mail angefragt hat. Dann haben sie keine Antwort von ihm erhalten, was laut Rezo daran lag, dass diese E-Mail im Spam bei seinem Management gelandet ist. Und dann haben sie ihm nochmal eine SMS geschrieben, irgendwie 2 Stunden vor Deadline, die sie ursprünglich gesetzt hatten. Und die war auch so ein bisschen konfrontativ formuliert, würde ich mal sagen, diese SMS. Es war einfach so, bleib es dabei, dass du dich nicht äußern willst. Plus, es wurde überhaupt nicht darauf eingegangen, woher dieser Steuerung-F-Redakteur jetzt plötzlich die Nummer von Rezo hatte. Und da muss ich an dieser Stelle erstmal Rezo recht geben. Also ich finde, die Art und Weise, wie die Nachricht formuliert war, war jetzt irgendwie kein guter Ersteindruck. Und auch sich die Nummer zu holen, ohne darum zu bitten. Also ich bin schon ganz oft um Nummern gebeten worden von Kolleginnen und Kolleginnen, teilweise von anderen Influencerinnen, teilweise von Leuten so aus dem Businessbereich. Und was ich da immer mache, ist, dass ich der Person einmal schreibe, yo, hier hat mich jemand angefragt, darf ich dieser Person deine Nummer weitergeben?
Ja.
Es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass die Person gesagt hat, nö, ich möchte meine Nummer nicht weitergeben.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem wichtig, davor zu fragen. Und er hat dann auch irgendwie, dass die Nummer kam irgendwie halt von diesem ZDF-Magazin Royal-Redakteur, das hat er auch irgendwie geklärt. Aber das finde ich schon zuerst so, muss ich auch sagen, ist nicht cool, ist jetzt kein Grund, ein 38-Minuten-Video zu machen, aber es ist sozusagen als erster Eindruck erstmal nicht cool. So, ne? Da fangen wir schon mal an.
Also Chef, du kriegst so eine SMS und bist das immer so, ich mache jetzt ein 38-Minuten-Video, ich habe die Schnauze voll.
Also es ist einfach kein guter Ersteindruck, so, ne? Dann sozusagen, das Problem war halt wohl, dass er die E-Mail nicht bekommen hat. Wobei ich jetzt aber auch dann an der Stelle einmal kurz Steuerung F verteidigen würde. Wie gesagt, wir sind ja auch, ich hatte das beim letzten Mal gesagt, bei Offen und Ehrlich, das ist so ein bisschen so, als wenn deine Eltern streiten und du bist so als Kind zwischen den Stühlen. Das habe ich damals gesagt, das ist hier wieder genauso. Ne? Ich sage, wir sind beide bei Funk. Ich kenne Rezo aber auch persönlich. Wie gesagt, er hat mir einen Pulli geschickt. Hashtag Werbung. Also ich bin beiden sehr verbunden und finde das deswegen immer so ein bisschen schwierig und sehe auch beide Seiten. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich finde, beide Seiten haben irgendwo Punkte, die ich nachvollziehen kann. Aber dazu dann gleich mehr. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, dass die ihm halt geschrieben haben und sie sind davon ausgegangen, dass er diese E-Mail gelesen hat. Natürlich. Und da muss ich jetzt an der Stelle halt, wie gesagt, Strong F so ein bisschen recht geben. Wenn ich als NDR, ne, Strong F wird vom NDR produziert und ich schätze mal, das wäre eine NDR-E-Mail-Adresse und nicht irgendwie eine Gmail-Adresse oder sowas. Ne? Wenn ich sozusagen als Redakteur mit meiner NDR-E-Mail-Adresse eine E-Mail verschicke, dann würde ich in den 99% der Fällen davon ausgehen, dass die nicht im Spam landet, weil du als Journalist täglich solche Anfragen rausschickst. Und wenn die NDR-E-Mails regelmäßig im Spam landen würden, dann würden die sofort bei sich im E-Mail-Provider was nachmachen. Das weiß ich, weil wir als Firma tatsächlich neulich mal das Problem hatten. Das habe ich, glaube ich, im Podcast auch erzählt und haben mir auch ganz viele aus der Community geschrieben, dass unsere E-Mails regelmäßig im Spam gelandet sind und wir wussten nicht, warum. Und da haben Leute aus der Community uns dann sofort geholfen und das Problem gefixt. Man musste einfach bei unserem E-Mail-Provider, weil die was umgestellt haben, zwei Sachen in so einer Codezeile eingeben und dann war das Problem gefixt. So, also ich meine sozusagen so, Spam-E-Mails, das kann man eigentlich meistens umgehen, dass E-Mails im Spam landen. Und wenn das regelmäßig passiert, dann würde es dir auffallen, weil das gefährdet ja krass deinen Job, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Presseanfragen rausschickst und die E-Mails werden nie gelesen, weil sie im Spam landen. Weißt du, was ich meine? Ja, so? Deswegen würde ich als Redakteur erstmal davon ausgehen, dass wenn eine E-Mail nicht beantwortet wird, dass das nicht ist, weil die Person die E-Mail gar nicht bekommen hat, sondern weil die Person sich bewusst dazu entscheidet, nicht darauf zu antworten.
Ja, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Leute von Steuerung F auch wirklich, ob da wirklich im E-Mail, in der Domain da irgendwas mit NDR steht.
Meinst du, die verschicken die von ihrem privaten E-Mail?
Nee, aber das sind doch meistens auch so kleinere Produktionsfirmen.
Nee, ist es aber, glaube ich, bei Steuerung F nicht. Also, soweit ich weiß, ist Steuerung F tatsächlich eine Eigenproduktion.
Ah, alright.
Also,
so gut wissen wir, weiß ich Bescheid über meinen eigenen Arbeit.
Atlas und Follow Me Reports zum Beispiel, die werden von anderen Produktionsfirmen produziert, aber ich glaube, Steuerung F ist eine Eigenproduktion.
Ah, okay. Ja. Dann okay, dann voll, dann. Aber ich würde trotzdem Rezo nicht unterstellen, dass sie die Nachricht nicht gelesen hat, sondern eher mehr. Ich kenne das nämlich auch so aus eigener Erfahrung. Manchmal kriegst du so viele Mails und bist so erschlagen. Und manchmal hast du ja dann auch sagst so, okay, ich habe 3 Tage in der Woche, wo ich Mails komplett durcharbeite. Ja. Oder weiß ich, 4 Tage in der Woche, je nachdem, was für ein Pensum man hat. Und dass man dann natürlich dann auch nicht immer direkt am selben Tag die E-Mail beantwortet.
Und auch da, das ist wieder der Punkt, wo ich dir wieder völlig recht gebe. So, also ich würde jetzt erstmal nicht grundlegend davon ausgehen, dass er die E-Mail nicht gelesen hat, weil sie im Spam gelandet ist. Aber ich würde vielleicht schon davon ausgehen, weil die halt ans Management ging, dass dieses Management zum Beispiel jeden Montag einen Duo-Fix hat mit dem Influencer, wo sie die E-Mails gemeinsam durchgehen. Oder dass das Management halt einfach das vorgefiltert hat und gesagt hat, das ist nicht interessant für uns oder sowas. Ne? Also, oder keine Ahnung, ist gerade Krankheitswelle, der Manager ist irgendwie krank geworden oder weißt du nicht und deswegen bleiben die E-Mails liegen, weil Rezo liest sie nicht selber. Also ich finde, es hätte viele Gründe geben können, warum die E-Mail nicht beantwortet wurde. Das Ding ist nur, und das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, einfach eine Kommunikation schiefgelaufen ist in diesem ersten Moment. Was wohl passiert ist, ist, der Redakteur hat dann angerufen beim Management und angeblich, sagt der Redakteur, wurde ihm bestätigt, dass die E-Mail angekommen ist. Rezo sagt in seinem Video aber, er hat halt mit der Person gesprochen, die angerufen wurde und die Person meint, das kann gar nicht sein, weil ich lese die E-Mails gar nicht. Die Person, die ans Telefon geht, ist ja nicht der Manager, sondern eine Rezeptionistin und die wird halt nicht sagen so, ja, natürlich haben wir die E-Mail bekommen. Meine Theorie ist, weil ich das auch schon hatte, als jemand, der schon öfters mit Influencern gearbeitet hat, diese Managements, so, nicht, dass ich jetzt dem Management von Rezo was unterstellen will, aber als jemand, der viel mit Managements gearbeitet hat und auch ein Grund, warum ich kein Management habe, ganz, ganz viele von diesen YouTube-Managements sind die verplantesten Leute, mit denen du je arbeiten wirst. Wirklich. Managements sind teilweise echt, also es gibt gute Managements, aber ich habe auch schon mit so vielen Managements zu tun gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe schon erlebt, dass E-Mails einfach komplett übersehen wurden, dass sie nicht gelesen wurden und so weiter. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Management das vielleicht auch gewöhnt ist, dass Leute anrufen, um zu fragen auf eine E-Mail. Ne? Weil das Ding ist, so, ich kriege ja schon mehr E-Mails, als ich eigentlich beantworten kann. Und jemand wie Rezo kriegt wahrscheinlich das 10-fache, wenn nicht das 100-fache. So, ne? Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Rezeptionistin das vielleicht auch gewöhnt ist, dass, keine Ahnung, irgendeine Agentur will unbedingt mit Rezo arbeiten und nerven die ganze Zeit und sagen so, yo, wann beantwortet Rezo endlich diese Anfrage? Wir wollen doch mit ihm so unseren neuen Softdrink bewerben. So, und das Management die ganze Zeit so, ja, entweder sind verplant oder sie haben einfach keinen Bock und ignorieren das einfach weg, weil sie sagen so, hey, nervt uns nicht, schickt uns nicht die 10. E-Mail am Stück, so. Und dass die Rezeptionistin halt dann einfach drauf gebrieft ist, dass die halt sagt so, ja, da meldet sich jemand. So in dem Sinne von wegen so, dass sie die Leute halt abwimmelt. Nicht, dass sie spezifisch sagt, ja, diese spezifische E-Mail, nach der sie gerade fragen, die habe ich auf dem Schirm und habe sie explizit gelesen und werde darauf antworten. Sondern, dass es eher so ein generelles Ding ist, dass die Managements halt genervt werden von Leuten, die irgendwas von Influencern wollen und halt immer sagen so, ja, schreiben Sie eine E-Mail. Weil das ist das Ding, was mir schon regelmäßig passiert ist. Du schreibst eine E-Mail oder du rufst an, weil du was klären willst und dann sagen die, schreiben Sie eine E-Mail, weil sie halt auch, die sind halt auch, die haben zu viel zu tun.
Ja, und zumal muss man auch bedenken, wie du schon sagst, so, Rezo wird eine Menge E-Mails bekommen.
Ja.
Und es wurde ja lediglich nachgefragt, ist die E-Mail angekommen?
Ja, also was genau die Konversation war, wissen wir nicht, weil auch am Ende, also das legt Rezo halt auch offen und da kommen wir dann gleich zu. Es gab nämlich dann im Nachhinein in der öffentlichen Kommunikationssteuerung, ja, finde ich, einige Patzer. Aber in der Konversation mit dem Redakteur hat der wohl gesagt, ja, es kann auch sein, dass das ein Missverständnis war. Also der hat selber schon zugegeben, dass vielleicht einfach was schiefgelaufen ist in der Kommunikation mit der Person, die da ans Telefon gegangen ist. Aber auch da, ich kann mir vorstellen, dass sie unter Stress waren, unter anderem auch wegen dieser Zusammenarbeit mit dem ZDF-Magazin, weil dadurch hatten sie eine ganz klare Deadline. Mhm. So, die ZDF-Magazin-Royal-Folge geht um 20 Uhr online, wir kriegen krasse Promo vom ZDF-Magazin, unsere Folge muss auch um 20 Uhr online sein. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie krassen Zeitdruck hatten, was sozusagen das nicht rechtfertigt, aber vielleicht erklärt, dass sie halt dann sozusagen nicht noch mehr gecheckt haben. Aber ich persönlich, wenn ich sozusagen die gewesen wäre, hätte nicht vielleicht erst 2 Stunden vor der Deadline mich an die Nummer gewendet, sondern irgendwie sozusagen die E-Mail geschickt, dann sozusagen mal angerufen und als dann wieder nichts kam nach 2 Stunden nochmal irgendwie, keine Ahnung, dann mich um die Nummer gekümmert, dann vielleicht mich drum gekümmert, dass die Nummer auch korrekt angefragt wird und mich nicht einfach sozusagen ohne Hinweis direkt sozusagen per SMS melde, ohne dass irgendwie klar ist, woher ich diese Nummer habe, weil das ist ja auch ein krasser Einbruch in die Privatsphäre von so einem Promi, dass deine Nummer geleakt ist irgendwo.
Also das finde ich so übergriffig, weil stell dir mal vor, du bist jetzt Rezo und du rechnest mit gar nichts und dann kriegst du aus nichts eine Mail, SMS. Und
ich stimmt, dass du dich nicht äußerst?
Und ich finde auch so, SMS ist auch nochmal so ein bisschen so mehr Sketch als so eine WhatsApp. Ich finde so eine SMS ist so, wer schreibt denn noch so SMS? Und dann kriegst du eine SMS und so, bleibt es dabei, dass du dich nicht äußern willst? Oder so, oh mein Gott, was habe ich für Scheiße gebaut? So, wozu soll ich mich äußern? So, das finde ich deshalb vielleicht die Person, die Rezo die SMS geschrieben hat, also so ein Opener, also kannst du nicht bringen.
Ich glaube, das ist, also meine Theorie ist, dass ganz viel von dem, was sozusagen hier das Beef ist, einfach ein kommunikatives Versagen ist. Also ich glaube sozusagen, wenn sie schneller gewesen wären, offener kommuniziert hätten, vielleicht der ZDF-Neo oder der ZDF-Magazin-Dude, Rezo sagt immer ZDF-Neo, deswegen, aber der ZDF-Magazin-Dude mit Rezo einfach kurz geschrieben hätte und meinte so, ey, jemand von Steuerung F wird sich bei dir melden, wegen der Anfrage, ist es okay, wenn ich deine Nummer weitergebe, dann hätten die direkt auch so kommunizieren können, dann hätte der direkt sagen können, so, ey, wir haben dir vorhin eine E-Mail geschickt, ist die schon angekommen, du hast jetzt 2 Tage Zeit, so. Und ich glaube, was klar zu kommunizieren ist, auch für Leute, die das vielleicht nicht wissen, die das Video von Rezo geguckt haben, Fristen sind ganz normal im Journalismus und eine 2-Tage-Frist für ein konfrontatives Ding ist auch, finde ich, okay.
2 Tage Zeit hat er?
Ja, ab dem Moment, wo die E-Mail ankam halt. Das Problem ist nur, dass er die E-Mail er nicht gelesen hat, weil sie Spam war. Und dann aber halt erst sozusagen, keine Ahnung, 2 Stunden vor Frist per SMS sich zu melden, ist halt schwierig. Und was dann danach passiert ist, ist das, was es halt so komisch macht. Also dann ist Folgendes passiert. Rezo hat halt auch die Screenshots auch von diesen SMS eingeblendet und die Reaktion von Rezo war erstmal sehr verständnisvoll. Er meinte so, ey, ja, cool, schick mir mal die Fragen so. Und dann hat er wohl aber erst die Fragen irgendwie nicht direkt geschickt, weil er aber halt keinen Zugriff auf die E-Mail zu dem Zeitpunkt hatte, wusste ja auch nicht, was die Fragen sind. Plus, er hatte halt einen Therapietermin, sagt er auch in dem Video, dass er quasi Therapie gehen musste, hat dann irgendwie angeboten, dass sie ihm die Fragen vorher schicken, dass er dann im Warteraum vielleicht von der Therapeutin da schnell antworten kann, hat dann angeboten, dass er nach 16 Uhr telefonieren kann, aber irgendwie die Frist war halt 15 Uhr, da haben sie die Frist verlängert auf 16 Uhr, was aber natürlich Quatsch ist, wenn er sagt, er kann erst ab 16 Uhr, also warum dann die Frist auf 16 Uhr verlängern? Das macht irgendwie keinen Sinn und hat sich dann natürlich so ein bisschen, das kann ich auch verstehen, für Rezo, glaube ich, so ein bisschen provokativ angefühlt, weil er meinte so, ey Leute, ich kriege jetzt das aus dem Nichts, ich habe keine Zeit, ich sage euch, ich kann dann, ich biete euch das an und dann sagt ihr so, nö, wir müssen es aber bis so bis in, während der Therapie müssen wir es quasi haben. Und das sozusagen,
ist das,
und also meine Theorie auch da, weil ich ihn, also Rezo unterstellt, glaube ich, so indirekt Boshaftigkeit. Und also, dass sie, weil sie sozusagen ihn in die Enge treiben wollten, und wie gesagt, ich weiß es nicht, kann auch sein, ich stelle es mir aber nicht vor, weil denk, so arbeitet man eigentlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen sie, der Amerikaner würde sagen, so treat the witness as hostile, so wir gehen da jetzt voll rein, so Rezo ist böse und wir müssen ihm das da reindrücken, sondern dass sie natürlich schon ihn konfrontieren wollten mit den Sachen und auch ein Statement haben wollten von ihm, aber ich glaube nicht, dass ihre Intention war, in dem Video sagen zu können, Rezo hat sich nicht geäußert zu dem Thema. Im Gegenteil, ich glaube, es ist klüger für das Video, wenn du eine gute Antwort von Rezo drin hast.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen sehe ich das nicht als bewusste Strategie. Was ich mir vorstellen kann, ich mag diesen Spruch, never attribute to malice what you can attribute to incompetence. Also unterstelle nie jemandem eine böshaftige Intention, wenn der Grund auch inkompetent sein könnte. Wobei ich gar nicht sagen möchte, dass die Person inkompetent war. Ich würde den Satz jetzt mal umformulieren. Never attribute to malice what you can attribute to öffentlich-rechtliche Strukturen.
So.
Weil meine Theorie ist folgende, ne? Die Folge musste Punkt 20 Uhr online sein und die ist auch um 20 Uhr 2 dann online gegangen, weil das Neo-Magazin zu dem Zeitpunkt der Mediathek war. Und meine Theorie ist, ohne dass ich das weiß, wie gesagt, also wir arbeiten beide auch für Funkformate, wir haben hier keine Insights, die man hat. Das ist wirklich so komplett unseriös von außen sozusagen. Ich rede hier gerade in meiner Rolle als Lester-Schwester, nicht als jemand, der auch da irgendwie mit zu tun hat. Meine Theorie ist, dass die um 20 Uhr mit der Folge online gehen mussten, wegen dieser Cross-Promo, und dann da auch keinen Weg raus hatten, dass es wirklich einfach ein Missverständnis war, dass die dachten, ja, wieso wird die E-Mail schon kriegen, nicht drüber nachgedacht haben oder keine Ahnung. Oder der Anruf, die haben halt gecheckt und dachten, ja, wir haben ja gecheckt. Durch den Anruf ist dieses Missverständnis entstanden, dass sie sich da nicht nochmal drum gekümmert haben, nochmal nachzuchecken. Dann haben sie gesagt, okay, wir fragen ihn nochmal kurz vor der Frist, was ja eigentlich, wenn man es andersrum interpretiert, eine nette Intention ist. Also, dass sie sagen so, ey, wir haben eine E-Mail geschickt, wir haben einmal angerufen, jetzt hat er sich immer noch nicht gemeldet, jetzt fragen wir noch einmal nach, damit das sozusagen nicht falsch im Raum steht. Auch wenn die Nachricht vielleicht ein bisschen konfrontativ formuliert war, haben dann aber keine Zeit mehr gehabt, darauf zu reagieren. Weil, es kommt auch an einer späteren Stelle, da ist zum Beispiel ein Part von der Moderatorin, die durch dieses Video führt, das sozusagen im Video ist, wo Rezo meinte, in einem Gespräch, was er mit denen dann hatte, hat er denen erzählt, dass er schon einen Aufhebungsvertrag in Arbeit hat. Sie sagt in dem Video aber, die Kooperation bleibt bestehen. Und meine Theorie ist, dass dieser Part von dem Video natürlich nicht erst nach 16 Uhr aufgenommen wurde, wenn das Video um 20 Uhr online geht. Weil da sind noch Abnahmen intern, da sind Abnahmen potenziell mit Funk. Ich vermute, die haben dieses Video lange vorher aufgenommen.
Ja.
Und was du normalerweise machst, vielleicht kann ich das nochmal kurz so erklären, wie das normalerweise funktioniert. Was du normalerweise machst, wenn du so ein Video machst, wo du um Statements bittest von Leuten. Normalerweise machst du das so, du drehst das komplette Video ab und sagst dann, wir haben XY um Stellung gebeten. Und dann blendest du diese Stellungnahme schriftlich ein und lässt die einmal vorlesen. Und das kannst du in der Post noch ganz schnell am Ende reinbauen. Mhm. So. Mhm. Du gehst natürlich aber jetzt nicht davon aus, dass sozusagen diese Stellungnahmen potenziell komplette Thesen aus deinem Video komplett raushauen oder sowas. Und wenn, hast du normalerweise auch die Zeit, ja danach zu bessern, weil du nicht um 20 Uhr eine Deadline hast, wo das Video online gehen muss, und kannst es dann noch irgendwie einordnen. So, ne? Auf Anfrage hat uns Rezo gesagt, dass er gar nicht mehr mit Monotrition zusammenarbeitet oder sowas. Ne? Nur, dadurch, dass es dann auch in so einem Hintergrundgespräch war, plus die Person, mit der er geredet hat, ja auch nicht die Person ist, die vor der Kamera sitzt. Deswegen weiß ich auch nicht genau, was da war. Meine Theorie ist einfach nicht, dass das Bösartigkeit war, weil er stellt das so ein bisschen so dar, als wäre das so Framing und sie wollten ihm in die Falle hauen und dann hat ihnen das nicht gepasst, was er gesagt hat. Wie gesagt, es kann sein, ich kenne die Leute nicht, die daran gearbeitet haben. Ich glaube es nur nicht, weil wie gesagt, ich würde eher erstmal davon ausgehen, dass hier einfach Strukturen und Menschen Fehler gemacht haben und nicht, dass sozusagen das eine bewusste Intention war, ihm dadurch zu schaden, weil, auch da wieder, Rezo hat ja mit offen und ehrlich genau das gleiche Thema schon mal gehabt. Steuerung F wäre ja auch doof, bewusst Rezo schlecht dastehen zu lassen, wenn es SMS gibt, die genau beweisen, wie die Kommunikation war, weil es doch klar ist, es ist jedem klar, dass Rezo ein Video machen wird, wo er dann diese Sachen öffentlich legt. Also das wäre doch auch dumm. Also deswegen ist es also egal, wie man es betrachtet, von außen finde ich, gibt es kein Szenario, wo es wahrscheinlicher ist, dass es eine bewusste böse Intention war und es weniger wahrscheinlich ist, dass es halt einfach schlechte Kommunikation, schlechte Deadlines und schlechte Strukturen waren, die dafür gesorgt haben. Was nicht bedeutet, dass man das nicht kritisieren sollte und überlegen sollte, okay, was heißt das dann für die Zukunft? Wie kann man das dann besser machen, dass sowas nicht nochmal passiert? Das möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Aber nur sozusagen, dass, glaube ich, das, was viel so mit reingeht, so, das ist alles Framing, bewusstes Framing. Wie gesagt, ne, ich nehme jetzt diese Position einmal ein. Man kann mich da auch gerne für kritisieren, weil ich natürlich auch voreingenommen bin. Aber wie gesagt, ich als jemand, der in diesen Strukturen auch schon gearbeitet hat und teilweise arbeitet, sozusagen, ist es halt anders als YouTuber. Weil ich glaube, als YouTuber, als Rezo ist es so, wenn da last minute eine Information reinkommt, dann macht er halt schnell einen kleinen Clip aus dem Schnitt und sagt, jo Leute, ich schneide das Video kurz um. Oder verschiebt das Video sogar um mehrere Tage. Oder macht eine Nachtschicht und schneide das noch schnell rein.
Ja.
Das im NDR, aber wahrscheinlich der Cutter an einem Freitagabend schon um 17 Uhr nach Hause gegangen ist und da einfach keiner mehr sitzt und noch was reinschneiden kann. Das ist halt anders.
Mhm. Und ich glaube, also ich würde auch gar keiner Partei irgendwie Böses unterstellen, weil ich sowohl die Kollegen und Kolleginnen vom NDR sehr schätze und auch also Rezo für seine Arbeit sehr schätze. Deshalb glaube ich nicht, dass er irgendeiner böse Intention hatte. Was mich aber so ein bisschen stutzig gemacht hat, von Anfang an, zu Beginn des Themas. Wenn das so eine große Cross-Promo von Steuerung F und ZDF-Magazin ist, dann ist das Thema aber auch schon 3 Wochen vorher geplant. So.
Ja.
Und dann kann so eine E-Mail...
Sie sagen selber, dass sie Monate recherchiert haben auch daran.
Ja, dann kann so eine E-Mail, muss aber dann auch nicht 2 Tage vor Veröffentlichung des Videos an Rezo raus, sondern eine E-Mail kann ja auch eine Woche vorher raus.
Ja, und ich glaube, das ist, finde ich, auch ein kommunikativer Fehler, weil das ist sozusagen, das machst du ja normalerweise, wenn du Angst hast, dass der Berichterstatter sonst vorgegriffen wird. Also du stellst so eine knappe Deadline vor Release, weil du Angst hast, dass die Person, die du anfragst, sonst vorher, keine Ahnung, Sachen löscht oder vielleicht sind sie auch einfach vorgeschädigt von dem Finn-Kliman-Fall, wo das ZDF-Magazin ja Finn-Kliman angefragt hat und der einfach direkt die Fragen geleakt hat und gesagt hat, so, da kommt ein Video vom ZDF-Magazin. Was ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, vielleicht sogar eher Promo für die Folge war und dem gar nicht so richtig geschadet hat, aber sozusagen normalerweise machst du diese knappen Deadlines, ja, weil du Angst hast, die Person, die du anfragst, so dieses Treat them as hostile-Ding, so, ne, dass du halt davon ausgehst, dass die böswillig reagieren und deswegen gibst du ihnen möglichst wenig Zeit, genug, dass es fair ist, aber so wenig wie möglich. Ich denke auch, dass Rezo für diese Reportage angefragt wird, eine Sache ist, die von Tag 1 hätte klar sein müssen.
Mhm.
So, und dann ist halt die Frage, wann stellst du die Anfrage? Das Ding ist so, du stellst die Anfrage natürlich auch erst, wenn du das Gefühl hast, ich habe alle Fragen zusammen, die für den Film wichtig sind. Ne?
Ja.
Damit du nicht noch 10-mal hinterher noch, und jetzt ist noch eine Frage eingefallen, weil wir noch weiter recherchiert haben und es kam noch was auf. Das kann natürlich auch ein Faktor sein, aber ich finde auch, hast du recht, man hätte auch mehr als 2 Tage Zeit geben können, voll.
Ja, und ich finde auch, ja, zum Beispiel auch das Ding mit der Mail. Also ich meine, das ist ja auch nicht so, äußere dich mal bitte zu dem Thema, wann wurde der letzte Zugvogel in Brandenburg gesichtet, sondern ist ja schon ein wichtiges Thema, wo es darum geht, okay, mit welchen dubiosen Unternehmen arbeitest du zusammen? Diese eine Redakteur hat doch auch die Nummer von Rezo bekommen. Die hat ja auch vor 2 Tagen, ich habe die Mail rausgeschickt, ey, super wichtiges Thema, schau da mal unbedingt drauf.
Voll. Ich glaube, so kommunikativ sind ein paar Sachen falsch gelaufen. Vielleicht sind auch, ne, vielleicht hätte man auch andere Sachen anders machen können und dass man früher fragt, etc. Ich glaube, ein weiterer Faktor ist auch noch die Art der Fragen, die gestellt wurden. 2 davon basieren auf Studien. Also von wegen so, hier, diese Studie sagt bla bla bla, wie stehst du dazu? Was eine valide Frage ist, finde ich schon irgendwie jemand, der dafür Werbung macht. Aber gleichzeitig ist es auch für jemanden wie Rezo, der in solchen Videos ja eigentlich sonst immer sozusagen solche Sachen auch mit vielen Quellen einordnet und sozusagen auch unterschiedliche Quellen mit einbezieht und guckt, ist es natürlich ein bisschen schwierig, darauf eine fundierte Antwort zu geben, außer habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt.
Der muss die Studie auch selber lesen, wenn du die Frage
genau,
liest.
Also wenn, du,
also wenn mich jemand mit einer Frage konfrontiert, wo eine Studie mit inbegriffen ist, bin ich so, da ich mal kurz die Studie sehen, ob die,
und
von die, wem die ist.
Genau, und ich meine, selbst dafür ist 2 Tage, wenn du busy Influencer bist, ein bisschen wenig, ne? Weil natürlich möchtest du dich damit auseinandersetzen, weil es gibt bei 2 dieser Fragen meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst, ey, ich muss mich da jetzt richtig reinlesen und brauche viel Zeit und muss vielleicht sogar auch mit Experten dazu sprechen, damit ich wirklich eine fundierte Antwort geben kann.
Mhm.
Oder die andere Antwort, und das ist halt eine Antwort, die willst du nicht geben, ist, ich kannte die Studie nicht. Weil dann sieht es so aus, als hättest du dich sozusagen als Influencer nicht mit den potenziellen Risiken auseinandergesetzt, was vielleicht ja auch so ist, also das weiß man nicht, keine Ahnung, ne? Also Rezo kannte die Studie nicht, das heißt, er hat, ne, hat sich vielleicht auch nicht mit damit auseinandergesetzt, aber auch das ist wieder so eine Frage, das hatten wir in dem Podcast schon ganz oft, so, ich finde an Mohr und an der Werbung, die Mohr macht und auch an dem Geschäftsführer, gibt es eine weitaus höhere Menge an Kritikpunkten als eine der Fragen ist so, ey, es gibt hier so ein Institut, die sagen, man darf diese Produkte nicht erhitzen, aber Mohr macht auch Werbung damit, dass man damit backen soll. Und wie gesagt, das hinterfragt dann Rezo auch, ob das wirklich so ist, weil es da wohl auch andere Studien zu gibt, etc. Aber ich finde sozusagen, solange Rezo nicht die ganze Zeit Kuchenrezepte gepostet hat mit dem Zeug, ist es auch so eine Frage um zwei Ecken, wo man sagt, okay, ist er jetzt, also ja, Influencer haben eine Menge Verantwortung, aber ist das jetzt wirklich die wichtigste Frage in diesem ganzen Shitstorm rund um dieses Unternehmen, wo halt echt eine Menge Vorwürfe im Raum stehen, ist das Thema Backen das Wichtigste, zu dem Rezo sich kompetent äußern kann?
Ja, ich finde auch, man, das sind ja offensichtlich auch viele Emotionen mit drin, auch gerade auch so in der Community. Ich glaube, man darf oftmals auch nicht vergessen, auf beiden Seiten, Steuerung F ist nicht Mr. Steuerung F oder Mr. Steuerung F, sondern dahinter sitzen Menschen, die arbeiten, ja, vielleicht, weiß ich, gerade eine stressige Arbeitswoche, Renn-Deadlines hinterher, Rezo vielleicht auch gerade übelst im Stress gewesen, vielleicht deshalb auch Mails nicht gelesen. Ich glaube, das muss man den Leuten irgendwie noch so zugestehen. So.
Ja, und also ich verstehe den Kritikpunkt, dass man sagt so, ey, aber ihr seid Journalisten, Journalistin und mit so einem Video stehen dann auch Vorwürfe im Raum oder ein Bild von mir als in dem Fall Rezo, das sozusagen ein falsches Bild vermittelt oder ein falsches Bild der Kommunikation vermittelt, was mich schlecht dastehen lässt. Und natürlich sind alle Leute Menschen und man kann auch Fehler verzeihen, aber gleichzeitig hat man ja eine gewisse Verantwortung. Man könnte argumentieren, dass man das als öffentlich-rechtlicher Anbieter auch noch mehr hat, dass man dann sozusagen sagt, okay, dann dürfen solche Fehler nicht passieren, weil das, was danach passiert, das ist eigentlich sozusagen diese, also sie haben diese Frist dann wohl mehrfach verschoben, ihm noch mehr Zeit gegeben, dann am Ende aber irgendwie gesagt, okay, jetzt nehmen wir deine Antworten doch nicht mit rein, dann wollten sie nur eine mit reinnehmen. Also es ging viel hin und her und Rezo hatte nie so eine klare Antwort. Und ich finde, das darf nicht passieren. Also auch da vermute ich, dass das vermutlich hinter den Kulissen wahrscheinlich so abgelaufen ist, dass der Redakteur meinte so, ey geil, Rezo hat jetzt geantwortet und dann, keine Ahnung, die
zu spät.
Die Person, die weiter oben sitzt oder im Schnitt sitzt oder die andere Redakteurin dann sagt so, ey sorry, wir haben jetzt keine Zeit mehr, das einzubauen, das muss um 20 Uhr online gehen, wir müssen das noch reinschneiden, dann muss es rausrennen, um 20 Uhr muss es schon auf YouTube hochgehen. Also wenn du nur mit reinzählst, hochladen und rendern von dem Video, muss das eigentlich um 19 Uhr fertig sein. So, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt noch was Neues aufnehmen, wir müssen noch eine neue Grafik bauen, dann wahrscheinlich 17 Uhr.
Ja,
und es war ja schon 16 Uhr zu dem Zeitpunkt, da musst du es ja auch noch vorher schreiben und dann vielleicht auch noch intern irgendwie abnehmen lassen. Also deswegen setzt man ja diese Deadline. Und deswegen hätte man, glaube ich, klar sagen müssen, so, yo, diese Deadline ist jetzt verstrichen. Wir haben leider keine Möglichkeit, weil das Video bis 20 Uhr online gehen muss. Tut uns leid, dass die E-Mail im Spam war, also wissen wir das fürs nächste Mal. Lass uns jetzt deine Antworten schriftlich zukommen und wir ergänzen die dann als Kommentar unten oder sowas. Ne? Und in Teilen haben sie das auch gemacht, aber was da halt schiefgelaufen ist, und das verstehe ich nicht so ganz, und auch da könnte man wieder jetzt die Theorie in den Raum stellen, das finde ich aber schon zu verteidigend fast schon, dass man sagt, ja okay, wahrscheinlich ist die Person, die Community Management macht, eine andere als die Person, die Kontakt zu ihm hatte. Keine Ahnung, vielleicht ist da ein Kommunikationsfehler passiert. Aber ich finde, das, was dann passiert ist, das hätte halt nicht passieren dürfen. Und das ist, es wurde dann mehrfach so dargestellt, als hätte Rezo keinen Kontakt zu denen gehabt oder den Kontakt gemieden. Oder es wurde dann wohl auch im Funk-Podcast nochmal gesagt, dass sie ja gar nicht mit Rezo gesprochen hätten. Es gab aber ein 30-minütiges Telefonat noch vor der Veröffentlichung des Videos. Mhm. Und auch irgendwie um 19 Uhr oder sowas wurde Rezo noch geschrieben, yo, du kannst uns jetzt noch Sachen schicken. Um 20 Uhr war das Video aber dann schon online. Das heißt, es hätte nie im Leben, hätten die das noch einbauen können. Also meiner Meinung nach ist es einfach ein krasser Breakdown der Kommunikation gewesen von der Person, die den Kontakt zu Rezo hätte. Diese Person hätte einfach besser und klarer kommunizieren müssen, was ihre Arbeitssituation ist, warum sie so eine knappe Deadline jetzt haben, was das bedeutet und dann konsequent und zwar einmal, ohne die Meinung danach nochmal zu ändern, entscheiden müssen, yo, wir schaffen es leider nicht, deinen Scheiß noch einzubauen, wir hätten es gern gemacht, voll blöd mit dem Spam, ist scheiße gelaufen, wissen wir für die Zukunft, lass uns jetzt eine Lösung finden, wie wir deine Antworten noch sozusagen transparent einbauen und wahrscheinlich wäre da die beste Möglichkeit gewesen, einfach das als Kommentar zu pinnen oben oder so.
Nee, ich glaube tatsächlich, die beste Möglichkeit wäre gewesen,
das Video zu delayen.
Einfach zu sagen, ey, wir werfen hier gerade jemandem was vor, aber er antwortet, wir haben die Antworten jetzt, wir haben unser Video zu verschieben und wir können nicht einfach die Stand 16 Uhr jetzt veröffentlichen und dann sagen, ja, wir hatten keinen Kontakt zu Rezo und bla bla.
Nee, aber das hat man, also ich finde schon, dass man das Video so hätte schneiden müssen, dass im Video nicht erwähnt wird, er hätte sich nicht gemeldet.
Ja.
Ich finde es auch okay zu sagen, er hat sich nach der Deadline gemeldet, weil das ist ja ein Fakt. Dann hätte man aber erklären können, okay, er hat sich nach der Deadline gemeldet, weil es laut seinen Aussagen im Spam gelandet ist. Das ist blöd gelaufen. So, ich glaube, der ganze Outrage wäre viel weniger groß, wenn die Kommunikation ein bisschen klarer gewesen wäre und wenn hinterher nicht in den Kommentaren und in der Videobeschreibung und auch in dem Podcast Sachen gesagt worden wären, die halt anscheinend so nicht stattgefunden haben.
Mhm.
So, das ist gerade auch so eine Rezo-Aussage. Mhm. Vielleicht wird sich auch Storgreff dazu nochmal äußern. Aber für mich, also, ne, Rezo stellt das in dem Video so ein bisschen als Framing dar, weil er natürlich dann auch noch sozusagen Sachen kritisiert, die inhaltlich in dem Video passiert sind, unter anderem dieses Backen-Thema. Dann macht er noch so ein Argument zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, dass sie halt im Video sagen, so Nahrungsergänzungsmittel braucht man eigentlich nicht. Und dann sagt er, ja, aber Vitamin D, Ich nehme auch Vitamin D tatsächlich, weil bei mir auch ein Vitamin D-Mangel festgestellt wurde. Aber ich glaube, auch da wird halt viel reininterpretiert in einen Satz. Das ist tatsächlich, das finde ich eine spannende Frage. Wie groß ist der Anspruch an ein Format wie Steuerung F, wenn sie sowas sagen, was so Kritikpunkte sind, dann wissenschaftlich so zu arbeiten wie MyLab? Und da fehlt MyLab, finde ich, gerade voll als Kanal in diesem Kosmos. Weil sozusagen die hätte das dann cool einordnen können oder sowas. Ne? Aber meiner Meinung nach, und das, ne, das ist dann eine Frage, wie geht man damit um, meiner Meinung nach ist es nicht immer die Aufgabe von dieser Art von Journalismus, das Video dann 40 Minuten lang zu machen, weil man noch jede erdenkliche Studie ausführlich erklärt, was halt MyLab gemacht hätte und was auch ein mega spannendes Video gewesen wäre. Aber ja, ich habe da auch keine gute Antwort drauf. So, wo verschwimmt diese Grenze zwischen, hey, Nahrungsergänzungsmittel generell braucht man eigentlich nicht, so, und dann aber noch erwähnen, okay, es gibt aber Fälle, wo Vitamin D tatsächlich, wenn man das von einem Arzt hat testen lassen, auch im Winter notwendig ist. Und das steht hier auch in dieser Studie noch weiter oben drin. Und es gibt auch Schwangere, die auch noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollten. Und da hat More Nutrition vielleicht auch Produkte für. Und das wäre okay, aber wir reden jetzt von den Nahrungsergänzungsmitteln und nicht von den anderen. Also weißt du, was ich meine? So, es macht dann so ein Fass aus, und das war ja eigentlich gar nicht das Thema des Videos. Das Thema des Videos ist, es gibt eine Menge Kritik an diesem Unternehmen. Eine der Kritik ist zum Beispiel dieses Thema Backen jetzt. Und ich finde, also ne, klar, wenn es da unterschiedliche Studienlagen gibt und man das nicht wissenschaftlich eindeutig beantworten kann, dann muss man das natürlich auch so sagen und es nicht so darstellen, als wäre es so eindeutig. Aber Rezos Video ist 38 Minuten lang, unter anderem, weil er so viel noch zu den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln erklärt am Ende in der zweiten Hälfte. Und wenn man das jetzt übersetzt, dann würde es bedeuten, dass das Steuerung-F-Video, wo es eigentlich um More Nutrition geht, eigentlich nochmal genauso lang on top hätte sein müssen, um diesen Part auch zu erklären. Und das ist, glaube ich, gar nicht der Anspruch an das Format. Und ich finde, es geht auch ein bisschen weit zu verlangen, dass das der Anspruch ist. Und das dann als Framing darzustellen, ich würde einfach sagen, die haben ein leicht anderes Kanalversprechen. Das heißt nicht, dass das frei von Fehlern ist und dass man das nicht vielleicht auch besser hätte ausdrücken können oder besser formulieren können, damit es nicht so absolut klingt. Aber das ist so mein Einblick von außen. Also ich finde, dass Rezo recht hat mit seiner Kritik an der Kommunikation. Ich würde das Thema Framing, was ihn angeht, würde ich eher sozusagen der Struktur gegenüber schulden und vielleicht auch einfach, ne, vielleicht hat der Typ, mit dem Kontakt hat, einfach kommunikativen Fehler gemacht, dass das Video aber komplett ein Framing ist, weil sie sozusagen narrativ hatten, ihn und More schlecht darstellen zu lassen, weiß ich nicht.
Ja, und ich glaube auch jede Person, die schon mal mit einem Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet hat, weiß, da sind oftmals mehr Köche und Köchinnen in der Küche, als die Suppe es eigentlich braucht.
Auch als jeder YouTuber das sozusagen von seiner eigenen Arbeit kennt, deswegen kann ich das auch verstehen, dass man schnell, also, weil wenn jetzt ein anderer YouTuber das so machen würde, dann würde ich auch sagen, das ist wahrscheinlich Absicht.
Ja.
So.
Aber dadurch, dass so viele unterschiedliche Parteien mit drin sind und jeder hat irgendwie auch andere Abläufe, weiß ich, dann hat die Person, wie du schon gesagt hast, hat der Cutter vielleicht schon um 17 Uhr Feierabend oder
am
macht
Freitag vielleicht auch um 16 Uhr.
Oder macht, weiß ich, Überstundenausgleich. Oh, whatever. Ja, ja. So. Aber im Endeffekt, eigentlich hat doch sowohl Steuerung F durch diese Rezo-Reaction als auch Rezo so klickmäßig schon davon profitiert, oder?
Ja, also ich glaube, image-technisch halt nicht. Ne? Und das ist halt schade. Und ich, wie gesagt, also Rezo sagt das auch, und das finde ich, muss man ihm an dieser Stelle auch hoch anrechnen. Er sagt auch mehrfach, dass das nicht auf andere Funkkanäle übersetzt werden soll, diese Kritik, dass das nicht übersetzt werden soll auf Funk als Ganzes, dass es nicht übersetzt werden soll überhaupt auf Steuerung F als Ganzes, weil da viele unterschiedliche Leute arbeiten und er auch meint, so, ey, die meisten Videos, die wir machen, sind mega geil. Und er auch hofft, dass sozusagen diese Kritik tatsächlich eher als konstruktive Kritik angenommen wird und das dann für die Zukunft Sachen besser mit, damit man sozusagen wieder das mehr abfeiern kann. Und das fand ich tatsächlich auch irgendwie ein sehr konstruktives Fazit. Lässt natürlich, also ich glaube beim letzten Mal mit Offen und Ehrlich war so ein bisschen auch das Thema so, ja okay, spielt das jetzt Leuten in die Hand, die halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eh immer bashen. Jetzt in dem Fall finde ich, dass hier einige Kritikpunkte dabei sind, wo ich sagen muss, ja so jetzt, wie gesagt, vielleicht gibt es noch eine Antwort von Steuerung F, aber so wie es jetzt Stand jetzt aktuell aussieht, würde ich in vielen Punkten zustimmen, dass das nicht ideal gelaufen ist. So.
Ja.
Warum ist nochmal eine andere Frage, so war das Bösartigkeit oder was? Problematische Strukturen, Deadlines, keine Ahnung was, menschliches Versagen. Das ist aber ja auch egal, weil das darf nicht passieren. Also der Grund, warum es so ist, ich finde schon, dass man da jetzt reinkommt und sagt, okay, wie können wir verhindern, dass das in Zukunft passiert und dass die Kommunikation da besser ist und keine Ahnung, E-Mails nicht im Spam landen, vielleicht Fristen länger sind, keine Ahnung was. Ne? Aber ja, insgesamt ist es eigentlich von ihm am Ende ein konstruktives Ding. Ist natürlich trotzdem nicht geil, dass das passiert ist. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie Leute von profitiert haben. Weil natürlich wieder, und das ist nicht so ein Ding, die Kritik an More und auch die Kritik an Rezo, dass er so lange mit ihnen noch zusammengearbeitet hat, ist gerechtfertigt. Ja. Und Rezo, also nicht, jetzt nicht die Kritik zu ihm, ich finde es auch gut, dass er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat, aber die Kritik an Moore, der stimmt ja auch zu, auch innerhalb dieses Videos nochmal, was ich auch gut finde. Also ja, großes Drama, wir haben jetzt sehr lange drüber gesprochen, aber es war auch ein langes Video, was man jetzt irgendwie aufarbeiten musste. Ja.
Mhm. Als ich das erstmal, also als du es erstmal von diesem Thema erzählt hast, war ich so, ich mag beide.
Voll, ja, das ist ja genau das, was ich auch meinte. Ja. Ich würde sagen, wir gehen über zum nächsten Thema, und zwar zu einem positiven, und zwar zu einer Trennung. Und jetzt würde man meinen,
die schönste Trennung der Welt.
Warum ist es positiv? Tatsächlich ist das beste Trennungsvideo, was ich je gesehen habe. Wir haben ja schon viele Trennungsvideos hier auch kritisiert von Influencern. Es gibt eine neue Influencer-Trennung. Und das absolut Lustigste an diesem Trennungsvideo ist, das habe ich so auch noch nie erlebt, dass die Beziehung, dass es die überhaupt gibt, innerhalb des Videos, wir haben uns getrennt, erst öffentlich gemacht wurde.
Genau, also man sieht quasi eigentlich nur dieses... Wir haben uns getrennt.
Wir haben uns getrennt.
Und da fängt das Video an. Ja, Leute, wir müssen euch das sagen. Wir waren zusammen.
Wir waren zusammen.
Aber das ist unser Trennungsvideo. Und so, what?
Ja, also es geht um Adi Totoro und Hanna, die auch ganz viel Content zusammen gemacht haben. Hanna Tulik. Und die haben jetzt in den letzten 3 Monaten weniger zusammen gemacht. Und das Ding ist, dass die beiden zusammen sind, war, glaube ich, auch für die Community oder für viele in der Community schon so ein Ding, was viele so gemunkelt haben.
So ein Gerücht,
vielleicht auch ein offenes Geheimnis, kann man sogar sagen. Aber es wurde halt nie transparent öffentlich kommuniziert. Deswegen war es immer so ein, Leute haben die halt irgendwie geschippt und es war halt nicht so ganz klar. Und jetzt haben sie sich halt getrennt, aber damit das quasi erst geleakt, dass sie überhaupt zusammen sind. Und machen das aber auf eine so lustige und herzliche Art und Weise und auch auf so eine mimige Art und Weise. Also am Ende spielen sie diesen Outro-Song und beenden ihre Beziehung dann mit einem Handschlag auf den Moment, wo der Beat droppt. So.
Als du mir das Video gezeigt hast, ich erinnere mich noch, wie dieser Handschlag auf Beat droppt und mich so, Robin, haben die gerade Schluss gemacht?
Das ist jetzt Trennung offiziell. So macht man Schluss in der TikTok-Generation. Ist einfach ein unglaublich süßes Video. Und wirklich das erwachsenste Trennungsvideo, was ich je gesehen habe, von 2 Leuten, von denen wir nicht mehr wussten, dass sie offiziell zusammen sind, die keine Kinder haben und die auch um einiges, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind, aber ich würde mal sagen, sie sind jünger als die meisten anderen erwachsenen Paare, die Kinder miteinander haben und ein Haus zusammen, die sich irgendwie auf YouTube in den letzten Jahren getrennt haben. Also deswegen muss man das denen hoch anrechnen. Das war eine sehr gute Trennung. Ja, aber genau, Adi Totoro ist wieder Single, Hanna Tulnik auch. Liebe Grüße. War ein süßes Video. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen, außer dass man sich daran eine Scheibe abschneiden sollte.
Man weiß ja auch gar nicht. Dadurch, dass man auch eigentlich erst in dem Video erfahren hat, dass sie zusammen sind, weiß man auch gar nicht, warum die sich getrennt haben. Kann ja auch sein, dass das auch
einfach,
ne? Ich finde es auch völlig okay, dass wenn so ein Content-Creator-Paar halt irgendwie, also wenn die halt so zusammen sind, das aber nicht öffentlich kommunizieren, finde ich das auch voll fair. So bin ich so, ey, so.
Und das finde ich so spannend, weil Hanna sagt an einer Stelle, dass sie sozusagen zwischenzeitlich auch drüber nachgedacht haben, es öffentlich zu machen. Und Hanna sagt, dass sie am Anfang auch schon irgendwie so den Druck verspürt hat, das zu tun, weil halt die Leute in den Kommentaren auch immer so neugierig waren. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt noch so ein Punkt, den wir ganz oft gar nicht mit einbezogen haben, wenn wir in diesem Podcast in der Vergangenheit so darüber gelästert haben, dass so Influencer-Paare so, warum zieht ihr eure Beziehung so krass in die Öffentlichkeit? Weil natürlich endet das dann irgendwie hässlich, wenn es dann irgendwie eine Trennung gibt und die dann auch so öffentlich ausgetragen wird. Aber ich finde, das von ihr ist nochmal ein ganz guter Punkt. Dir ist halt, wenn du zusammen irgendwo zu sehen bist, ist es halt auch oft so, dass sofort, also auch wenn du wirklich nur befreundet bist sozusagen, ist es im Internet so, gerade bei jüngeren Leuten, dass sie sofort schreiben, so, oh, die sind zusammen. Also sagen, du kannst nicht mal was mit irgendwie einem besten Freund machen, wenn ihr irgendwie unterschiedliche Geschlechter habt oder ne, vielleicht sogar auch bei gleichgeschlechtlichen Freundschaften inzwischen, dass Leute dann sofort sagen, ist da was? Und dann bleibt dir eigentlich auch gar keine Wahl mehr, weil du sozusagen die ganze Zeit den Druck verspürst. Oder jetzt wie Paluten, der jetzt neulich erzählt hat, dass er verheiratet ist und ein Kind hat, weil halt er inzwischen, da liegt halt mal eine Babykleidung im Hintergrund oder er wird halt auf der Straße mit dem Kinderwagen gesehen und sofort starten die Gerüchte. Also du hast sozusagen als Promi in der Öffentlichkeit manchmal auch gar nicht eine andere Wahl. Und deswegen finde ich das bei den beiden ganz cool, dass sie sich dann trotzdem entschieden haben, es ist irgendwie impliziert, weil wir halt viel zusammen machen und auch mal irgendwo im Hintergrund zusammen zu sehen sind in einem anderen Video oder so. Aber das ist eines privates, anderes Business und vielleicht ist das mit ein Grund, warum sie sich jetzt so schön trennen konnten, weil halt sozusagen die weniger Druck auf ihnen gelastet ist in dem Moment.
Das war ein sehr vernünftiges Trainingsspiel, muss ich sagen.
Wirklich, also wunderschön.
Und da wirkte auch keiner von beiden irgendwie so verbissen, so
überhaupt
verbittert.
Nicht,
so
überhaupt sonst. Nicht. Ja, das hast du ja auch schon in der Vergangenheit gehabt, so bei Sascha und Paola damals, wo du so wirklich gesehen hast, so die sind gerade beide richtig fertig, er aber noch mehr fertig als sie. Mhm. Und sie machen gerade dieses Video und die mögen sich gerade gar nicht und wollen es auch eigentlich gar nicht aufnehmen, aber machen es trotzdem so. Es gab aber nicht nur eine Trennung diese Woche, es gab auch eine Wiederzusammenkunft. Und zwar Ugge ist back. Wir hatten es neulich schon mal kurz angekündigt. Jetzt so die Infos, also seit dem 28. November ist Ugge wieder da. Im März hat er sich ja zurückgezogen, also hat jetzt ein paar Monate gedauert. Und hat dann auch direkt auf Twitch wieder 100.000 Leute gehabt, die ihm natürlich zugeguckt haben. Also ich finde es mega spannend. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt hält. Aber ich finde es vor allem cool, weil ganz oft, ich hatte neulich schon wieder mit einem Kollegen diese Diskussion bei einem Event, wo der meinte, so es geht ihm gerade schlecht und er hat eigentlich gerade voll die Burnout-Symptome und er würde eigentlich gerne mal Pause machen, aber er zieht jetzt noch krass durch bis Ende des Jahres und produziert auch schon mal vor, komplett für Anfang nächsten Jahres, damit er dann Urlaub machen kann. Wo ich meinte, so ey, wenn es dir jetzt schon scheiße geht, du dir jetzt extra Stress machst, um dann auch noch vorzuproduzieren, mach doch jetzt, was du noch machen musst. Mhm. Und mach jetzt schon ruhiger, wenn es dir jetzt scheiße geht, dann ist die Pause auch kürzer und du musst nichts vorproduzieren. So, YouTube ist inzwischen so, dass du schaffst es. Ich habe dieses Jahr bisher ein Video hochgeladen, das hat auch gut performt. So, und wenn ich Glück habe, lade ich dieses Jahr vielleicht noch ein, zwei hoch, weil ich die noch machen muss und machen wollte. Aber es ist auch okay, mal eine Pause zu machen. Bei mir hat es eher andere Gründe. Aber so, und jetzt aber zu sehen, und ich finde, das zeigen immer mehr Creator jetzt, zu sehen, dass es halt auch okay ist. Du kannst selbst auf einer Plattform wie Twitch, muss man dazu sagen, wenn du diese Größe hast, das kann sich wahrscheinlich ein kleiner Creator nicht erlauben, aber jemand wie Ugge sich tatsächlich erlauben kann zu sagen so, yo, ich mache jetzt tatsächlich einfach mal 6 Monate plus, komplett bin ich weg und dann komme ich wieder und die Leute haben mich tatsächlich vermisst. Das ist geil. Ich hatte noch eine andere Diskussion noch auf demselben Event mit einer anderen Creatorin, die auch meinte so, warum machen es YouTube-Kanäle oder auch generell Influencer nicht mehr so wie Fernsehserien. Also wo du wirklich sozusagen
Staffel
hast so 1,
Staffel 2.
Genau, du hast so eine richtige Staffel. Geil. Und die Leute freuen sich voll auf die nächste Staffel. Und dass du halt richtig rausballerst und sagst so, ey, so von Juni bis Dezember, so baller ich den geilsten Scheiß raus, den ich in den 6 Monaten vorher auch schon viel besser vorbereiten kann. Mein Content ist mega geil, jede Woche kommt was. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, mich ein bisschen zurückzuziehen aus der Öffentlichkeit, vorzuplanen. Ne, das ist natürlich auch ein krasses Privileg, das können die meisten Jobs nicht, aber so in der Fernsehbranche ist das ja eigentlich so üblich. Und nur so ist auch die Qualität möglich. Und nur so können diese Leute auch wirklich abschalten. Weil du kannst ja nicht jede Woche dieses Pensum halten. Das ist ja schon anders als in anderen Berufen.
Aber manchmal hast du ja, also ich weiß nicht, wie das bei allen Einzelnen ist, aber manchmal die sind ja auch zeitlich an die, also thematisch einfach müssen die...
Ja,
also
klar.
Einfach, weil manche YouTuber müssen einfach
Gamer
so, weiß
bist,
ich,
da kommt
aktuell
ein Spiel
sein.
Raus oder sowas. Ja, ja,
so.
Genau.
GTA 6 Release habe ich gerade nicht auf dem Schirm, weil ich bin gerade im Urlaub.
Ja, so. Ja, ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Aber jetzt, ich finde es schon schön, dass es immer mehr Leute jetzt gibt, die halt auch eine Pause machen und diese Pause auch gut funktioniert und auch von den Fans angenommen wird. Das ist toll. Deswegen, ja, cool,
voll,
dass er wieder da ist.
Und ich glaube auch, weil du von einem anderen YouTuber gesprochen hattest, der jetzt auch noch vorproduzieren wollte für Anfang des nächsten Jahres. Ich glaube, für alle Personen, die irgendwie schon mal in dieser Situation waren, dass sie so Erschöpfungssymptome haben und auch kurz vorm Burnout stehen oder auch mittendrin sind, es ist immer leichter gesagt als getan, so machen wir jetzt eine Pause. Ich glaube, es ist auch oftmals schwer, sich das einzugestehen, dass man überarbeitet ist. Und selbst wenn man sich das dann eingestanden hat, ist es, glaube ich, auch oft schwer, dann den Step zu machen, zurückzutreten und zu sagen, ey, ich achte jetzt auf mich, das ist was Gutes für mich, wenn ich jetzt einfach mal von der Bildfläche wegtrete.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb kann ich eigentlich auch nur jeder Person anraten, die wirklich die Symptome hat, nehmt euch die Zeit, weil ich glaube, danach wird es nicht geiler. Also überarbeiten ist einfach nicht geil.
Nee, auf jeden Fall. Unter anderem, auch wenn du ein Schulkind bist, das ist schwierig. Schule und Influencer-Karriere gleichzeitig zu managen, deswegen ist die Lösung da am besten, nicht mehr in die Schule gehen.
Nur noch.
Das ist jetzt in Australien gerade Thema. Eine Mutter nimmt ihre Tochter aus der Schule, damit sie sich auf ihre TikTok-Karriere fokussieren kann im Alter von 12 Jahren. Darüber reden wir jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für Holy, insbesondere deren Eistee. Bei Holy kriegt ihr mit dem Code LESTERSCHWESTERN 5 mit AE 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Ich trinke den Holy Eistee jetzt seit ein paar Wochen sehr gerne. Das ist so ein Konzept, was ich aus meiner Zeit aus Amerika tatsächlich sehr vermisst habe. Und zwar habe ich da gerade in der Highschool immer so ein Getränkepulver gehabt. Das war so voll das Ding da. Da hat man so ein Pulver und das hat man dann einfach ins Wasser getan. So entweder aus dem Hahn oder man hat eine Wasserflasche dabei, hat es reingeschüttet, Flasche geschüttelt und hatte dann so einen leckeren, zuckerfreien Softdrink. Und ich fand das immer super praktisch. Und ich habe das jetzt durch Holy wiederentdeckt, weil das ist quasi deren Konzept, dass man quasi nicht so kistenmäßig so fertigen Eistee irgendwie hochschleppen muss, sondern man hat halt dieses Pulver, schüttet das rein, wenn einem nach einer Erfrischung ist, am besten mit ein paar Eiswürfeln und dann hat man einen geilen Eistee, also zum Beispiel Brombeere und Schwarztee oder rote Trauben und Hibiskus, das waren so zwei meiner Lieblingsgeschmacksrichtungen. Bei Holy gibt es auch Energy Drinks, das ist jetzt so weniger meins, deren Tees haben auch kein zusätzliches Koffein, haben 100% natürlichen Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und sind halt zuckerfrei und kalorienarm, falls einem das wichtig ist. Das ist tatsächlich, ist für mich weniger so ein Ding, mir ist es mehr so, ich finde es geil, dieses Pulver zu haben. Ich finde es einfach so cool. Ich kann einfach so schnell. Ich habe Lust auf einen Drink. So, ich nehme einfach ein Glas Wasser, schütte das Pulver rein. Am besten tue ich es in diesen Shaker. Das, ne, wenn man so ein Starter-Set kauft, ist da so ein Shaker dabei. Dann kannst du noch Eiswürfel mit dazu tun. Dann löst sich dieses Pulver auch bestmöglich auf. Und dann hat man einfach instant so einen Drink. So, das ist halt super praktisch. Gerade wenn man jemand ist wie ich, der halt einfach wenig trinkt und dann schnell sich sowas irgendwie mal macht, damit er mehr trinkt, weil das wichtig ist. Also, falls ihr dieses Konzept mal ausprobieren wollt, es gibt da so Starter-Sets mit Probierportionen. Da könnt ihr die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen testen. Da ist auch dann dieser Shaker dabei, wenn ihr so ein Set kauft, dann habt ihr den auch. Und mit dem Code LESSERSCHWESTERN5 mit AE gibt es, wie gesagt, 5 Euro Rabatt. Ihr supportet den Podcast. Und zusätzlich gibt es gerade ein Weihnachtsangebot. Da könnt ihr euch quasi durch das gesamte Sortiment probieren und kriegt noch so einen Shaker on top für nur 29,99 mit dem Code. Ansonsten kostet das 34,99. Also schlag zu. Alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Ja, in Australien, das ist gerade ein großes Thema, es gibt auch deutsche Artikel dazu und so weiter. Vom Klassenzimmer zu Influencer, Mutter nimmt Tochter aus der Schule, um ihre TikTok-Karriere zu fördern. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre das Kind so, ja, ich will TikTokerin werden, sagt die Mutter so, ja, okay, cool, mach mal. Tatsächlich ist die schon eine große Influencerin. Und ich glaube, das macht es tatsächlich, macht es das besser oder macht es schlechter? Ich weiß es nicht. Es geht um Kat Clark. Die hat erstmal fast 500.000 Follower auf Insta, ist eine Mutter. Und ihre Tochter, die heißt Deja Clark, die hat mehr Follower als ihre Mutter, 600.000 auf Insta. Gemeinsam haben die einen TikTok-Kanal, also die Mutter und die Tochter zusammen, der hat 1,1 Millionen Follower. Dann hat die Mutter auch noch einen Podcast mit ihrer anderen Tochter, der heißt Basically Besties. Die Tochter ist der richtige Star der Familie, der hat nämlich 2 Millionen Follower auf TikTok, aber nur 300.000 auf Insta. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl, als würde diese Mutter sehr durch ihre Töchter leben.
Als würde sie ihre unausgelebten Träume einfach so, ja, auf ihre Töchter
so
überlagert.
So wirkt es 1000%, wenn man sich diese Videos anguckt. Weil diese Videos, also gerade die, die sie zusammen mit ihrer Tochter auf TikTok macht, das sind halt die ganze Zeit so, die beiden tanzen zu Songs, für die sie zu alt ist und ihre Tochter, ehrlich gesagt, zu jung. Also, da laufen die ganze Zeit jetzt so Lyrics, so shake that big ass, shake that ass. Und die kleine 12-Jährige so, yeah, ich twerke. Und die Mutter im Hintergrund so, yeah, ich twerke mit als 40-jährige Frau, let's go. Also, was auch okay. Du darfst doch als 40-jährige Frau twerken, aber vielleicht nicht zusammen mit deiner 12-jährigen Tochter zu solchen Lyrics.
Go for it. Das ist einfach, auf jeden Fall, das sind keine Texte, die, sag ich mal, so jetzt so jugendfrei sind.
Nee, überhaupt nicht. Also die, das sind, das, also die, wirklich, wir haben vorhin mal so in die aktuellsten TikToks reingeguckt und ich würde sagen, so 2 von 3 hatten halt Lyrics, wo ich sagen würde, so, als 12-Jährige, vor allem, es ist jetzt nicht so eine 12-Jährige in Deutschland, sondern es ist eine 12-Jährige aus Australien. Das heißt, sie spricht auch native die Sprache, die da in diesen Songs genutzt
versteht
wird.
Versteht jedes Wort im,
ja,
Text.
Ja, so, I'm a sexy bitch, ich bin 12. Also, schwierig, würde,
ja,
ich sagen.
Ja, ein bisschen schwierig. Ich muss auch ehrlich sagen, weißt du, woran mich diese Videos oder diese TikToks erinnern? Generell finde ich es total schwierig, wenn Leute, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, ich finde es total schwierig, wenn Eltern ihre Kinder im Internet exposen,
ja,
weil einfach Kinder teilweise noch gar nicht einschätzen können, was hat diese Reichweite eventuell für Auswirkungen, ja, für mein zukünftiges Leben? Wo landen meine Bilder? Wo landet das Bild von meinem Gesicht? Wo landen diese Videos? Wer schaut sich das alles an? Das ist gar keine richtige Kontrolle da. Aber es erinnert mich trotzdem auch so ein bisschen, weil wir auch meinten, so, man hat das Gefühl, die Mutter lebt so durch ihre Töchter. Das erinnert mich so ein bisschen, kennst du noch, so aus den frühen 2000ern gab es diese, in Amerika, diese Schönheitswettbewerbe, wo,
ja,
die Mütter ihre Kinder zu diesen Schönheitswettbewerben geschickt haben und gesagt haben, so, meine 7-jährige Tochter, du musst noch 5 Kilo abnehmen bis zum nächsten, ja, Wettbewerb. Und ist so, oh mein Gott.
Ja, und dann auch die Kinder in so aufreizenden, ja, Klamotten auf die Bühne geschickt werden und irgendwelche Ü50-Männer so Karten hochhalten. 10 Punkte, sexy.
Aber man muss sagen, weil es jetzt so klingt, so, ah ja, die Mütter und ihre Töchter. Was anderes machen so Fußball-Dads, die ihre sechsjährigen Jungs irgendwie so Fußballvideos hochladen, ist eigentlich im Prinzip nichts anderes. So, ich sehe ständig irgendwelche Memes, so wenn so, da war so ein Vater, der hatte irgendwie so ein einjähriges Kind und, oder das war halt so ein Baby und dem Kind hat so Fußballschuhe angezogen. Das war wirklich so ein, zwei Jahre, als konnte ich laufen, da gekrabbelt. Und dann der Vater so, ja, ich bereite dich jetzt schon auf die, auf die, auf die englische Premier League vor.
Ja, die Kinder haben gar keine Wahl mehr. So. Ja, also das ist so das Ding, aber der große Outrage sozusagen ist ja eigentlich gar nicht, was sie mit ihrer Tochter zusammen macht. Ich finde, das kann man schon kritisieren genug, so sagen soll eine Zwölfjährige so präsent auf Social Media sein, vor allem dann halt mit solchen Videos und solchen Songs etc. Der viel größere Outrage ist, dass sie halt jetzt entschieden hat, die Mutter, meine Tochter hat nicht genug Zeit für TikTok und für ihren neuen Influencer-Lifestyle. Wir nehmen die jetzt aus der Schule raus mit 12. Und das Ding ist ein bisschen dramatischer, als es vielleicht ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das, also, ne, es ist trotzdem dramatisch. Aber du kannst halt in Australien, wohl auch wie in Amerika, so, gibt es vielleicht in anderen Ländern auch, dieses Homeschool-System machen, was es halt in Deutschland nicht gibt. Aber dass du quasi, ich als Elternteil unterrichte meine Tochter jetzt selber. Was ich schwierig finde, weil ich würde mir das nicht zutrauen und ich war ganz gut in der Schule, aber ich habe keine Ahnung, wie ich meine. Ich würde sagen, deswegen gibt es Leute, die das studieren, so Pädagoge oder Pädagogin zu sein, ist schon wichtig. Plus halt auch der Kontakt zu anderen Kindern.
Ja, ja, voll.
Also das würde, so mit gemeinsam lernen.
Das würde ja allen Leuten, die irgendwie dieses Lehramt studiert haben, ihre Qualifikation absprechen, weil irgendwelche Leute sagen so, oh, ich kann es besser. Also ich bin zwar keine ausgebildete Pädagogin, ich bin eigentlich, weiß ich, auch Content-Creator-Mama, aber ich traue mir zu, dass ich meine Tochter unterrichten kann und auch dieses ganze soziale Gefüge in einem Klassenraum ist jetzt nicht so wichtig.
Vor allem, weil, das ist ja noch ein weiterer Faktor, sie sagen halt, das funktioniert für uns nicht, dieses System Schule, weil wir reisen viel und sie kriegt jetzt als Influencerin viele Chancen, deswegen das Zitat ist, seit der Beginn dieser neuen Karriere bin ich viel gereist und mittlerweile bekommt auch Deja viele Chancen in diesem Bereich. Daher funktioniert der Unterricht von 9 bis 15 Uhr, von Montag bis Freitag für uns nicht, weil wir festgestellt haben, dass sie ziemlich oft aus der Schule genommen werden muss und wir wollen nicht, dass sie diese Chancen verpasst. TikTok nimmt viel Zeit in Anspruch. Das heißt, ihr Argument ist ja nicht von wegen so, ey, wir nehmen sie aus der Schule raus, weil wir dann flexibel sie unterrichten können und dann kriegt sie trotzdem diese, keine Ahnung, 6, 8, keine Ahnung, wie viel das sind in Australien, Stundenunterricht am Tag für ihr Alter, sondern, nö, wir haben keine Zeit, dass sie lernt, deswegen nehmen wir sie raus und wenn wir dann mal ein paar Stunden Zeit zwischendrin haben, wenn wir keine TikToks machen oder um die Welt chatten, dann werde ich ihr mal eine Matheaufgabe geben, weißt du? Also, sie sagen ja nicht, wir nehmen sie raus, um dann zu Hause dasselbe System aufzusetzen, was die Schule ihr bietet, sondern wir nehmen sie raus, weil wir sonst nicht genug Zeit haben, Geld aus unserer Tochter rauszupressen und deswegen wird sie ja auch dann zu Hause nicht plötzlich die Zeit haben, das zu lernen. Sie hat dann ein Statement gemacht, die Mutter, wo sie meinte, ja, wir nehmen sie ja nicht aus der Schule raus, wir bringen ja noch was bei, sie ist jetzt auch keine Fulltime-Influencerin.
Ich sag mal so, wenn du 600.000, oder wie viel hat die
Tochter? Ja, 600.000, eine Million auf TikTok.
Wenn du eine Million auf TikTok hast, dann verdienst du so viel.
Die ernährt die Familie, die Zwölfjährige.
Die ist sowas von Fulltime, Alter.
Natürlich ist die Fulltime, also auch die Menge an Content, die raushauen. Aber vor allem, wenn das Argument halt ist, dass sie nicht genug Zeit für die Schule hat wegen den TikToks, natürlich ist sie dann Fulltime, also zumindest mehr Time-Influencerin, als die Schülerin ist. Das Krasse ist aber auch, dass die Mutter halt sagt, ja, ein weiteres Argument, was ja auch überhaupt nicht genannt wird, ist, dass sie ja in der Schule gemobbt wird. Das ist ein Grund, warum wir sie rausnehmen. Und das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Aber jetzt ist halt die Frage, warum wird sie in der Schule gemobbt? Wird sie vielleicht in der Schule gemobbt, weil sie zusammen mit ihrer Mutter twerkt auf TikTok? Und ist vielleicht die logische Lösung nicht, hey, die Zwölfjährige wird für ihren TikTok-Kanal in der Schule gemobbt, also sollten wir sie aus der Schule rausnehmen? Oder ist vielleicht die bessere Lösung, vielleicht sollten wir den TikTok-Kanal beenden, um unsere Zwölfjährige zu schützen vor den Konsequenzen, denen ein sehr öffentliches Leben im Internet halt hat und mit denen man mit 12 vielleicht auch nicht gewappnet für ist?
Ich finde, ja, also.
Also Mobbing, ich will Mobbing nicht rechtfertigen, ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also natürlich ist die bessere Lösung, einfach dafür zu sorgen, dass sie nicht gemobbt wird, indem man mit den Kindern arbeitet oder vielleicht an eine andere Schule geht oder einfach sozusagen mit den Lehrkräften arbeitet, dass halt das halt unterbunden wird. Aber so weglaufen ist da vielleicht auch nicht die beste Lösung. Aber ja, das kann ich noch am besten nachvollziehen, aber ich weiß halt nicht, ob das so. Dann hat sie halt keinen Kontakt mehr zu anderen Kindern.
Ja, und ich glaube auch so, selbst wenn sie jetzt mit den TikTok-Videos aufhören würde, es kennen, also über eine Million
Mobbing,
Menschen kennen sie so.
Aufhören,
und deshalb glaube ich, wäre dann halt vielleicht, okay, dann ist nicht die Lösung, okay, wir nehmen sie raus aus der Schule und wir haben keine Zeit, weil wir so viel reisen, sondern eigentlich wäre dann die logische Konsequenz, okay, Privatlehrer, Privatlehrerin, also ja, privater Unterricht. Beispiel, so. Genau, das wäre die Lösung, wenn man sagt,
Das könnte vielleicht Teil des Homeschoolings sein. Also es klingt zwar nicht so, als würde sie jetzt irgendwie private Lehrkräfte einkaufen, sondern als würde sie es selber machen als Mutter. Aber ja, wenn sie dann irgendwie private so Tutors irgendwie dann einkauft, das könnte man vielleicht auch noch rechtfertigen. Wobei auch da ich sagen würde, der zwischenmenschliche Kontakt zu anderen Schülern und Mitschülerinnen und so weiter wäre vielleicht schon wichtig. Aber
man muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ich habe nur vor kurzem die Nachricht mitbekommen, PISA-Studie 2023 kam raus, deutsche Schüler und Schülerinnen schneiden deutlich, deutlich schlechter ab als in den Jahren zuvor. Und deshalb, ich weiß nicht, wo Australien im Ranking ist. Vielleicht können sich Schüler und Schülerinnen in Australien das eher leisten als Schüler und Schülerinnen hier in Deutschland.
Weiß ich nicht. Weil vielleicht, das wäre jetzt der Hot Theory, weiß ich nicht, ob das jetzt null fundiert, aber vielleicht sind die auch alle schlechter bei der PISA-Studie, weil sie während Corona so viel gehomeschoolt wurden.
Kann auch sein.
So haben zu wenig Unterricht gehabt, who knows. Ja, also unser Schulsystem ist auch nicht ohne Fehler, keine Frage, aber also das ist auch der ganze Druck, der dann auf diesem Kind lastet, ne? Weil die Mutter und auch die größere Schwester haben ja auch irgendwie noch eigene Accounts, aber dieser TikTok-Account, der größte jetzt sozusagen auch für die Mutter ist, den hat sie ja mit ihr zusammen. Das heißt, wenn die 12-Jährige jetzt entscheidet so, yo Mom, ich würde eigentlich viel lieber auf die Schule gehen und habe keinen Bock mehr auf TikTok, hat sie die Option oder weiß sie ganz genau, dass dadurch halt der krasse Lifestyle auch von ihrer Mutter mitfinanziert wird? Und die Mutter sagt so, ja, wir werden sie jetzt nicht zwingen zu arbeiten, aber am Ende des Tages ist das nicht impliziert so? Spürt die Tochter das nicht trotzdem, auch wenn du es nicht aussprichst?
Ja, schon. Aber ich glaube auch so, aber die Tochter ist sich doch auch dessen bewusst. Selbst wenn die Mutter, natürlich hat die Tochter jetzt die größte Reichweite mit, aber die Mutter hat ja auch eine große Reichweite. Und ich glaube nicht, dass die Mutter jetzt so ohne die Tochter finanziell in den Bankrott gehen würde.
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass der Appeal von dem Kanal schon ein bisschen ist, dass die Tochter und die Mutter zusammen auftreten.
Ja.
So diese Tanzvideos zusammen, so Mutter mit Tochter. Ich glaube das schon, dass das so ein 12-jähriges Kind alleine, die tanzt, ist auch noch creepy, es wäre noch mehr creepy. Ja.
Aber ich habe schon eine Vermutung. Mhm. Wenn die Vermutung eintritt, können wir hier in 10 Jahren vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen. Und zwar, in 10 Jahren könnte die Mutter vielleicht ein Buch rausbringen. TikTok-Mütter, warum ich es bereue, meine Tochter auf TikTok zu exposen. So,
ja.
So, das wäre so ein Buch und dann würde es so ein Bestseller und ja.
Oder die Tochter bringt das Buch raus.
Kann auch sein.
I'm glad my mom's dead.
Dann gibt es auch ein 38-minütiges Reaction-Video.
Ja, bevor wir jetzt zum letzten Aufreger-Video kommen von dem Streamer Amar. Es gab diese Woche noch einen positiven Rekord. Und zwar hat GTA 6 den krassesten YouTube-Rekord gebrochen. Und zwar das schnellste Nicht-Musikvideo, sozusagen die Millionen von Aufrufen haben. In dem Fall sozusagen der alte Rekord waren 59 Millionen innerhalb von 24 Stunden von Mr. Beast. Und der wurde jetzt krass geknackt, nämlich mit direkt mehr als 90 Millionen. Es stand jetzt, als wir jetzt reingeguckt haben, und das Video ist jetzt auch sozusagen erst seit 36 Stunden online, ist es schon bei 101 Millionen. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass der GTA 6 Release, wenn dieses Spiel rauskommt, also falls ihr es nicht kennt, ich glaube, man kennt Grand Theft Auto, das ist mit eines der bekanntesten Franchises im Gaming-Bereich überhaupt. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich der Release von GTA 6 das lukrativste Medien-Release aller Zeiten wird, weil du denkst, das wird auch erst 2025 rauskommen, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat in dem Trailer.
Ich habe gestern so einen Tweet gesehen, ich finde ihn jetzt hier wahrscheinlich nicht auf die Schnelle. Es gab einen so einen Typen auf Twitter, der 2013 als GTA 5, glaube ich, rauskam, getwittert. Ich glaube, also ich bin ja fest Überzeugung, GTA wird nicht vor 2025 rauskommen. Es kommt wahrscheinlich 2025.
Es gab aber so viele Gerüchte zu GTA 6 schon seit Jahren. Wie gesagt, ne, der letzte Teil ist 10 Jahre her, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt GTA 6 rauskommen wird. Das ist irgendwie 12 Jahre her. Das ist krass, ne? Also Leute sind jetzt in einem ganz anderen Lebensabschnitt. Also ich war Anfang 20, als GTA 5 rauskommt. GTA 4, erinnere ich mich noch, GTA San Andreas. Ich weiß, dass ich GTA 2 bei meinem Cousin auf der Original PlayStation, glaube ich, gespielt habe, wo ich das überhaupt nicht durfte. Mhm. Und dadurch mein Cousin der coolste war, weil der mich hat GTA spielen lassen und das war noch aus dieser
Vogelperspektive,
wo nur so rumrennst. Das war ja überhaupt nicht, also ne, für damalige Verhältnisse schon gewalttätig, für heutige Verhältnisse lächerlich so, weil du da eigentlich gar nicht so richtig was siehst, weil du halt nur von oben so auf Pixelgrafik drauf guckst. Aber habe ich als Kind gespielt und war dann mega hooked und fand's geil. Und also, das ist krass, ne? Also ich werde jetzt Mitte 30 sein, wenn GTA 6 rauskommt. Aber ja, es bricht gerade alle Rekorde. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird, auch mit der Influencer-Szene, wenn das rauskommt, weil selbst in den letzten Jahren durch GTA Online ja GTA auch immer noch ganz viele Streamer gespielt haben. So Montana Black und so weiter hat man ganz viel GTA gespielt, ganz viele andere auch. Ich glaube, das wird Social Media und YouTube und Twitch und auch die krassesten Medien Franchise-Umsätze produzieren.
Ich glaube, ich kann mich auch noch daran erinnern, mein erstes GTA-Erlebnis, das war GTA Vice City. Mhm. Und es gab bei mir damals im Freundeskreis, wie alt war ich? Vielleicht so 11 oder 12 als Vice City. Und der hat das auf dem PC, aber so eine gehackte Version, sodass alle Autos umbenannt wurden in so echte Automarken. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so echt. Und GTA 2 ist ja noch was anderes, GTA Vice City. Weil das war quasi das erste Spiel, was ich spielen konnte, was so ab 18 war. Und es war so, guck mal, du kannst ein Auto klauen. Guck mal, du kannst rumschießen. Und ich war halt so 11, so mit so riesen Augen und so, weiß ich, hier mit so einer 0,5 Liter Cola irgendwie am Schreibtisch noch so übelst überzuckt. Und war so, oh mein Gott, the world is mine.
Ich glaube, deswegen verbinden so viele Leute auch. Also ne, es ist so generationenübergreifend jetzt. Mhm. Ich glaube, so abseits von vielleicht Elder Scrolls 6 oder sowas, ne, gibt es, glaube ich, wenig Spiele-Releases, die... Ja. So krass die Leute halt noch mitreißen, weil also anders als bei Sachen wie Call of Duty oder FIFA oder sowas, was eigentlich auch eine sehr große Bandbreite hat, die halt nicht jedes Jahr rauskommen. Deswegen ist der Hype viel größer, weil alle sozusagen seit 10 Jahren darauf warten.
Ja.
Bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn das rauskommt.
Tatsächlich, aber weil wir auch gerade gesagt haben, es gibt so, alle haben irgendwie so eine Verbindung wahrscheinlich zu GTA, weil es generationsübergreifend ist. Und ich habe hier einen richtig witzigen Tweet gesehen, wo ich so war, warte mal, das hat so ein Typ, auf Twitter, der hieß, oder auf X heißt es ja jetzt, at Kettlebell Live hat geschrieben, a list of games I have not played, GTA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Elon Musk hat darauf geantwortet und schreibt, tried but didn't like doing crime. GTA 5 required shooting police officers in the opening scene. Just couldn't do it. Und ich war so, ja, weil du ja sonst auch so ein Mensch bist, der sehr wenig Skrupel. Also,
so. Der ist also der lustigste, typische Elon Musk Boomer-Take. So. Alle anderen sind Snowflakes, aber ich musste eines der krassesten Spiele aller Zeiten, konnte ich nicht weiter spielen, weil ich Polizisten anschießen musste und das war mir zu viel.
I just couldn't do it.
Das hat mich einfach fertig gemacht, da musste ich weinen, das ging nicht.
Ja. Habe ich ihm nicht abgenommen, aber naja, ich glaube, der fragt auch nicht nach meiner Meinung.
Ja, das ist richtig. Wer aber gerne nach der Meinung vom Chat fragt, ist der Streamer Amar. Der hat jetzt, richtig schlechte Überleitung, der hat jetzt einen Shitstorm, weiß ich nicht, ist das ein Shitstorm? Weil ich glaube, die Leute waren sehr so, es war so 50-50, ob sie seiner Meinung waren oder nicht. Der hat im Stream, und wir hatten das schon mal mit Montana Black, der hat auch schon mal im Stream einen Mitarbeitenden quasi zusammengeschissen. Der hat im Stream den Schnitt eines Videos von seinem Cutter sich angeguckt und der Schnitt hat ihm nicht gefallen, fand er nicht gut. Der Chat war wohl auch der Meinung, also die beiden so, hey, das Video ist nicht so gut geschnitten, kann ja mal passieren. Aber erstmal kritisch finde ich, Mitarbeiterfeedback vor Tausenden von Menschen
so
live zu machen.
Wow.
Das ist schon mal das eine, also dass man sich die Kritik erstmal öffentlich passiert. So. Das zweite ist dann, dass er dann den Cutter angerufen hat in dem Stream und sich mit dem auch unterhalten hat und ihn dann halt auch im Stream kritisiert und sagt so, ey, in dem Video steckt keine Liebe drin und sowas. Und natürlich kommt dann dieser Cutter in eine Rechtfertigung. Also kommt man vielleicht eh, aber in dem Setting, wo das sozusagen vor der Öffentlichkeit das gerade ausgetragen wird, ne? Also Amar hat 1,6 Millionen Follower auf Twitch, so, da musst du dich halt schon rechtfertigen. Du bist ja sozusagen in deiner professionellen Ehre und deiner Karriere potenziell auch angegriffen. Und sagt dann so, ey, ganz ehrlich, und dann kam halt der Grund, warum das Video halt nicht so viel Liebe hatte. Das ist ja meinte so, ey, ganz ehrlich, du hast mir nicht die Zeit dafür gegeben.
Ja.
Weil Amar wohl halt meinte, so, ey, so, das Video muss am nächsten Tag fertig sein. Also er hatte quasi einen Tag Zeit, wohl nicht mal einen Tag, sondern ich glaube 18 Stunden Zeit. An Realtime, also nicht, er hatte 18 Stunden Zeit zu schneiden, sondern von dem Moment, wo er das Footage bekommen hat, bis zum Release, sind 18 Stunden Zeit vergangen. Und sozusagen, wenn du jetzt einen normalen Arbeitsrhythmus hast und so weiter, dann steckst du natürlich nicht 18 Stunden da rein, das sagt er nämlich dann auch, dann hätte ich halt durchmachen müssen. Und dann sagt Amar, ja, dann hättest du halt durchmachen müssen. So, hättest halt 18 Stunden durcharbeiten müssen, damit das Video geil wird für mich, weil so... Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, als ich nur 500 Euro im Monat verdient habe, war sein Argument.
Da dachte ich mir so, das ist doch Geschichten aus dem Paulanergarten. Also das war ja so, als ob...
Ich habe 18 Stunden Schichten gehabt für 500 Euro im Monat.
So.
Schwierig.
Hä?
Wann, vor welchem Mindestlohngesetz hat das stattgefunden?
Ja, also ganz, also arbeitsrechtlich ganz, 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 ganz schwierig. Und ich finde auch so, also keine Ahnung, ich bin halt kein Cutter, ich weiß gar nicht. sind 80. Ich kenne auch die Videos von Amar, weiß jetzt nicht, wie lange die sind. Denn ich frage mich, ist das machbar? War das machbar?
Ja, ich glaube, es kommt halt auf die Menge des Footages an. Ne? Wenn das jetzt aus einem langen Stream ist, gerade auch mit Motion Design und irgendwie geilen Musik und Schnitt und Tönen und so weiter, finde ich, ist 18 Stunden für ein langes YouTube-Video schon wenig, theoretisch. Okay. Ne? Also, wenn du das aufwendig schneidest, dann vielleicht noch eine interne Feedback-Schleife mit ihm hattest, wobei das war ja anscheinend die erste Feedback-Schleife, die sie dann öffentlich hatten, aber... Also, keine Ahnung, wenn du davon ausgehst, so, ich meine, 18 Stunden wäre durch, dann wäre es ja gut gewesen. Also, er hatte ja nicht die 18 Stunden. Ja. Ne? Also, 18 Stunden hätten ja vielleicht gereicht. Ne? Aber das wären jetzt dann, keine Ahnung, 2-8 Stunden Arbeitstage plus ein bisschen over.
Plus ein Überstunden.
Plus 2 Stunden Pause zum Schlafen zwischendurch. Ja. Oder am Abendessen. Also, ich finde, an 2 Tagen kannst du es schon machen, aber er hatte ja nicht 2 Tage, er hatte weniger, er hatte geschlafen dazwischen. Das heißt, wahrscheinlich hatte er 8 Stunden und nicht 18, so, weil er halt zwischendurch 12 Stunden Pause gemacht hat. Was auch arbeitsrechtlich tatsächlich wichtig wäre, weil das, was er von ihm fordert, ich weiß nicht, ob er bei ihm angestellt ist oder nicht, oder ob er das als Freelancer macht, aber wenn er bei ihm angestellt ist, dann ist das tatsächlich ein krasser Verstoß gegen das Arbeitsrecht. Du darfst nicht von deinen Mitarbeitern erwarten, dass sie 18 Stunden am Stück arbeiten, das ist nicht erlaubt in Deutschland, aber egal. Es ist auch eine Frage, selbst wenn er als Freelancer das arbeitet, wird er ja wahrscheinlich nicht Überstunden bezahlt bekommen oder sowas, und wenn, dann ist das eine Sache, die man ja... Also ist 18 Stunden trotzdem unmenschlich am Stück, auch als Freelancer und auch wenn du dann sozusagen das Dreifache deines Satzes bekommst oder keine Ahnung was. Aber das dann auch noch öffentlich zu machen, ist crazy. Und teilweise gab es tatsächlich dann auch ganz gute Kommentare. Ne? Also jemand hat zum Beispiel kommentiert, so Video-Editor hier, für eine 30 Sekunden Motion-Graphics-Animation gehen ungefähr 3 bis 4 Stunden Arbeit rein, zusätzlich nochmal 2 bis 4 Stunden Planung etc. Absolut unrealistisch, was er mal verlangt. Jemand anderes hat kommentiert, Arbeitsrecht kennt er aber nicht. Oder jemand anderes hat kommentiert, soll er halt eine zweite und eine dritte Person anstellen. 18 Stunden sind schon kritisch, dann kannst du irgendwie in Schichtarbeit das machen, keine Ahnung was.
Ich fand aber auch so, da hat, Amar meinte doch auch irgendwie in dem Stream, meinte auch dann auch so, als Rechtfertigung dafür, der Cutter das in 18 Stunden schaffen sollte, ja, du kriegst sonst alles in den Arsch gesteckt.
Genau, das meinte so, sozusagen, du hast einen relativ easy Job als Cutter, dann kannst du doch auch mal 18 Stunden am Stück arbeiten. Ich meine so, ja, okay, das ist dieses klassische Argument, du arbeitest ja nicht in der Fabrik, dann kannst du doch besser arbeiten.
Nee, es hörte sich auch an so, es hörte sich an nach, ich tue viel für dich, also musst du jetzt 18 Stunden durch. Also es ist halt so, what?
Ja, vor allem die Frage ist auch, wie oft kommt das vor? Weil er sagt es auch in dem Video so von wegen so, wenn wir diese Videos machen, dann müssen wir das halt so auch hinkriegen, dass sie halt am nächsten Tag direkt online gehen. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das so ein, das passiert jetzt einmal und wir haben das vorher abgesprochen, dass wir halt ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen eine Nachtschicht einlegen, sondern von wegen so, das ist unser Format, da müssen wir am nächsten Tag online gehen, das passiert jetzt regelmäßig, let's go. Aber ich finde auch, teilweise sind da auch auf TikTok, so, wo Leute das dann diesen Stream reuploadet haben, sind da teilweise auch erschreckende Kommentare. 776 Likes hat der hier auf TikTok. Amar zahlt ihm locker über 2.000 im Monat. Und Drexler macht sicherlich keine 40-Stunden-Woche. Also soll er nicht heulen und seine Arbeit erledigen. Wo ich meine, so, also, hä? Also A ist 2.000 Euro nicht viel Geld. B hat es nichts damit zu tun, ob er eine 40-Stunden-Woche macht oder nicht. Ob er jetzt...
Ja.
Hä?
Also das hat...
Er zahlt 2.000. Ich weiß nicht, ob er jetzt brutto oder netto meint.
Aber ich finde halt diesen Kommentar, der hört sich so an, als hätte ihn jemand geschrieben, der noch nicht...
Der nicht arbeitet.
Genau, der nicht arbeitet. Ja, oder so 15 ist oder so. Oder
so, ne? Würde ich sagen, 2.000 Euro wenig Geld sind, wenn du die netto raus hast und nicht 40 Stunden arbeitest, aber... Es ist trotzdem kein Grund, 80 Stunden über Überstunden zu machen. So.
Würdest du für 2.000 Euro im Monat 18 Stunden durcharbeiten?
Netto am Ende?
Netto oder brutto?
Also ich glaube nicht. Also wenn das die einzige Schicht ist, die ich komplett in der Woche machen muss.
Wir machen ja öfter solche
dann
Videos.
Dann vielleicht. Also wenn man sagt so, ach, ich habe 18. Ja, ist klar, wir haben schon öfter auch mal so, ne, so Drehtage, die zwar dann arbeitsrechtlich auf 10 Stunden limitiert sind, aber wenn du dann die Zugfahrt hin und zurück noch mit reinrechnest.
Ja, nee, ich meine gerade bei Amaya meinte, die machen öfter solche Videos, deshalb.
Also ich meine, nee, wir haben auch anstrengende Tage, wo man mal
voll
18 Stunden unterwegs ist für einen Dreh. So, und du arbeitest zwar nicht die ganze Zeit, aber du arbeitest vielleicht 10 Stunden und sitzt 8 Stunden im Zug. Das kann schon vorkommen.
Mhm.
Habe ich ja schon gemacht. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn ich das mache für mich oder wenn ich einem Arbeitnehmer das anweise, du musst jetzt übrigens 18 Stunden durcharbeiten.
Was ich viel schlimmer finde, ist gar nicht dieses, du hattest 18 Stunden Zeit, so, sondern viel schlimmer finde ich eigentlich dieses, öffentliche Bloßstellen Livestream, finde ich, geht gar nicht klar. Das wäre für mich so als Arbeitnehmer übelst Red Flag. Also wäre ich der Cutter, würde ich jetzt sagen, so, dann war das jetzt auch das letzte Video. Find mal jemand, der das jetzt für dich mal 80 Stunden durcharbeitet.
Ja. Also, ich würde mich da nicht bewerben an eurer Stelle. Bei
Und vielleicht auch Amar, falls der Cutter bei dir wirklich fest angestellt ist, ein bisschen aufpassen mit Arbeitsrecht, weil es kann wirklich passieren, dass du
ja,
ein bisschen
da
Ärger
da
bekommst.
Da gibt es, glaube ich, auch große Strafen für, wenn man das macht. Ja. Ich meine, hat er ja nicht, weil hat er die 18 Stunden nicht gearbeitet, sonst wäre das Video ja gut gewesen.
Ja.
Ja, also richtig, richtig seltsam, der Amar. Naja. Aber auch nicht das erste Mal, dass A öffentlich sozusagen Mitarbeiter bloßgestellt werden in Twitch-Streams und auch nicht das erste Mal, dass so Gehälter oder Erwartungshaltungen, was sozusagen YouTube-Schnitt angeht, völlig absurd sind. Also ne, es gibt ja so oft Fälle, wo Leute irgendwie gesagt haben, so ey, designt mir mal ein Thumbnail und 100 Designer, designt mir ein Thumbnail und der es gewinnt, kriegt von mir 50 Euro. Oder ich suche jemanden, der für mich Videos schneidet und ich zahle euch 10 Euro pro TikTok-Clip und so. Also das passiert ja regelmäßig, dass irgendwie Influencer so gar kein Gefühl dafür haben, wie aufwendig Schnitt ist, was ich so absurd finde, weil ich auch teilweise ja immer noch manchmal meine Videos selber schneide und Amar aber sagt, er hat seit 8 Jahren kein Video mehr geschnitten. Also er hat auch überhaupt kein Gefühl mehr dafür.
Ist ein Delusional geworden.
So, was das bedeutet auch. Also, naja. Ja, das war jetzt auch schon unser letztes Thema. Danke, dass du mit dabei warst.
Ja, danke. Dass
ich hoffe, dein Arbeitstag ist jetzt kürzer.
Ja, tatsächlich. Ist jetzt damit so ein bisschen, jetzt muss ich nur noch, warte mal, wann haben wir angefangen? Wie lange
also,
haben wir jetzt offen?
Wir haben uns um 10 getroffen, jetzt ist 12.30 Uhr und wir haben uns auch viel unterhalten dazwischen.
Das heißt, jetzt muss ich nur noch 16 Stunden
arbeiten. Musst du nur 16 Stunden arbeiten, nice, let's go, viel Spaß. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, wie gesagt, kann ich vielleicht nochmal hier kurz
den Leuten
empfehlen. Also ich meine, ihr seid alles Lester-Schwester-Fans. Das heißt, ihr wollt schon, seid heiß auf die News aus dem Internet. Falls ihr so kurze Häppchen haben wollt, so 10-minütige News-Update-Folgen, dann hört unbedingt FOMO, was habe ich heute verpasst, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ja, falls ihr auch noch so ein bisschen so euch für so deutsche Geschichte und Ostdeutschland interessiert, Springerstiefel, Fasch oder Punk ist ein Doku-Podcast, den wir auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen produziert haben. Und ja, ansonsten...
Ja, geht mal rüber.
Geht mal gern rüber.
Beides verlinkt auch in den Shownotes. Guckt es euch an, wenn ihr jetzt direkt noch was weiterhören wollt. Hört rein, beides zu empfehlen.
Ich habe noch eine Empfehlung.
Was, noch eine Empfehlung?
Ja, ja. Auch weil das ja auch gerade im Netz so ein bisschen viral geht. Beyoncé hat ja einen neuen Film veröffentlicht und auch einen neuen Song. Mhm. Tatsächlich, ich habe den neuen Song auf dem Weg hier ins Studio gehört. Bin ich so Kopfhörer auf, Noise Cancelling und so. Also falls ihr so einen kleinen Motivationssong braucht, so der neue Beyoncé-Song und Film ist jetzt draußen. Gibt auch extrem viele TikToks drüber. Alle feiern den.
Okay, cool. Gut zu wissen.
Ja, dann danke für die Einladung.
Ja, schönen Tag euch und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin.
Tschüss.